Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht.
Staffel 2, Episode 1, die Nachspielzeit ist wieder da. Hi Dani.
Hi Ron und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, hallo an euch alle. Wir freuen uns, dass ihr auch weiter bei uns dabei seid, uns in der zweiten Staffel begleitet. Wir haben uns einiges überlegt.
Ja, wir haben die Sommerpause dafür auch sehr, sehr gut genutzt und haben uns ja auch jetzt ein bisschen Zeit gelassen, um wieder einzusteigen in die neue Saison. Was als erstes auffällt, Ron, wir haben ein neues Logo.
Richtig. Rot.
Möchtest du
viel
ein paar,
rot.
Ja. Möchtest du dazu ein paar Ausführungen machen?
Ach, gar nicht so viel. Es werden sich ein paar Themen ändern bei der Nachspielzeit, wo wir Dinge weiterentwickeln wollen. Und das wollten wir einfach auch reflektieren mit einem neuen Logo, was etwas moderner, etwas frischer ist, unserer Meinung nach zumindest. Und das ihr hoffentlich jetzt auch im Podcatcher vor euch seht oder im YouTube-Video, falls ihr uns über YouTube hört. Eine neue Gestaltung. Aber das ist ja nicht alles.
Genau, das ist nicht alles, denn wir haben uns auch entschlossen, inhaltlich ein bisschen weiter zu gehen und haben uns darüber ein paar Gedanken gemacht.
Richtig, ja. Der VfB ist natürlich immer noch im Mittelpunkt dessen, was wir tun. Das ist immer sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Aber wir wollen auch schauen, wo wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken können.
Genau, und tatsächlich haben wir die Gedanken schon, man sieht das ja vielleicht auch ein bisschen in den letzten Folgen der quasi letzten Staffel gehabt, als wir die Gelegenheit hatten, mit Angela von Maniak über ihren Beruf zu reden, und so soll das im Idealfall dann in der nächsten Zeit weiterlaufen. Wir wollen über den Tellerrand hinausblicken, wie Ron schon gerade gesagt hat, und trotzdem natürlich immer den VfB als unseren Verein als Bezugspunkt haben und als Bezugsthema haben, aber im Idealfall viele verschiedene Perspektiven darauf erhalten.
Genau, und wir hoffen, dass wir Themen und Gesprächspartner finden, die nicht nur für alle Fans des VfB interessant sind, sondern vielleicht sogar auch für alle fußballinteressierten Menschen in ganz Deutschland. Das ist das hehre Ziel zumindest.
Und im Idealfall schaffen wir es, das zweimal pro Monat hinzubekommen und zwei Folgen aufzunehmen. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie die Vorbereitung verläuft. Das ist manchmal mehr aufwendig, manchmal weniger aufwendig. Mindestens eine sollte es aber dann schon auf jeden Fall sein, oder?
Genau, also wir hatten es jetzt zum Ende der letzten Staffel sozusagen ganz gut hingekriegt im Vorfeld der Mitgliederversammlung. Da waren einige Folgen, die da in relativ kurzer Zeit kamen. Die Frequenz werden wir wahrscheinlich nicht immer halten können, aber ja, ein bis zwei Folgen im Monat, das haben wir uns ganz fest vorgenommen.
So, und dann haben wir noch eine kleine Neuigkeit. Wir sind jetzt auch auf Instagram.
Yay! Yeah.
Und zwar unter dem Profil 1893.nachspielzeit. Da werden wir vor allem dann, wenn wir immer wieder Gespräche auswärts haben, sprich zu den Gästen hinreisen, hinfahren, immer wieder ein paar Bilder hochladen, euch hinter die Kulissen, euch zeigen, was hinter den Kulissen so abgeht, und Bilder von den Gästen und von uns hochladen, wenn und auch falls euch das interessiert, schaut einfach mal vorbei.
Genau, und wer es etwas klassischer mag, es gibt jetzt auch neu auf der Website für jede Folge eine eigene Landingpage, wo wir unsere Gäste vorstellen, wo man ein Bild von den Gästen findet, damit man auch sich die Personen etwas besser vorstellen kann, wo wir Links aufführen, die weiterführend sind für Dinge, die in der Folge besprochen werden, wo man natürlich auch alle Links findet, wo man die Folge dann hören kann. Also einfach alles rund um jede Folge jetzt ab sofort dann versammelt auf einer eigenen Seite und nicht mehr nur in den Shownotes, weil das wird irgendwann auch unübersichtlich.
So, und bevor wir dann gleich in die Folge reingehen, möchten wir noch etwas Besonderes loswerden.
Genau. Ich denke, es werden viele von euch schon gehört haben, dass es im VfB-Umfeld eine Spendenkampagne für Dennis gibt auf GoFundMe. Dennis ist erkrankt an ME/CFS, hat sehr schwere Einschränkungen hinnehmen müssen hat jetzt aber Hoffnung, dass man da entscheidend was verbessern kann, nämlich indem man seine Halswirbelsäule stabilisiert. Dazu ist eine Operation notwendig, die sehr, sehr kompliziert ist und die auch nur wenige Ärzte machen. Und dementsprechend ist es leider auch sehr teuer. Sie haben als Ziel der GoFundMe-Kampagne 110.000 Euro aufgerufen. Der Zwischenstand sind jetzt 50.000 Euro, also schon richtig, richtig viel Geld, was da zusammengekommen ist. Und vor allem auch zusammengekommen ist, wie ich weiß, über die VfB-Blase hinaus. Das ist besonders toll. Aber es langt eben noch nicht. Deswegen, ja, die Bitte an alle unsere Hörer, an die Familie, an Freunde, wie auch immer, tragt es weiter zum einen und überlegt, ob ihr nicht auch spenden wollt oder nochmal spenden wollt. Jeder Euro bringt Dennis da seinem Ziel näher, tatsächlich diese Operation machen zu können. Und jeder Euro gibt einfach auch ein bisschen mehr Hoffnung. Den Link zur GoFundMe-Kampagne und auch zu einem Beitrag zu ihm findet ihr auch auf der erwähnten Landingpage zu dieser Folge.
Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir in das Gespräch mit Jörg und Andreas. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und hören uns später wieder. Bis dahin.
Ab geht's ins Fanprojekt. Bis gleich.
Deswegen erstmal hallo Andreas, hallo Jörg.
Hi. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir da sein dürfen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir gar nicht lang rummachen, sondern euch bitten, euch einfach mal vorzustellen.
Ja, gerne. Ich fange gerne an. Jörg, mein Name. Ich bin 32 Jahre alt mittlerweile. Ich bin studierter Sozialpädagoge. Ich habe vor vielen Jahren in der dualen Hochschule in Stuttgart soziale Arbeit studiert. Bin dann relativ schnell zur Stadt Stuttgart gegangen und habe da für das Jugendamt im Kinder- und Jugendhilfekontext gearbeitet. Und dann jetzt seit Januar 2017 in hauptamtlicher Tätigkeit beim VfB-Fanprojekt in Vollzeit. Genau. Vielleicht noch ein bisschen was zur Fansozialisation, das gehört ja auch immer dazu. Genau. Also ich bin seit, glaube ich, 2009 ungefähr ins Stadion gegangen oder gehe ins Stadion. Genau, bin OFC-Mitglied. Wir haben einen kleinen, aber feinen OFC, die Rote Karte. Genau, das ist ursprünglich ein OFC, der aus der Anti-Stuttgart 21-Bewegung kommt und im 37er-Block in der Cannstatter Kurve wiederzufinden ist.
Mhm. Ja, ich bin Andi, ich bin 28 Jahre alt, bin kein gebürtiger Schwabe, hatte aber schon recht früh einen Bezug zur Stadt Stuttgart und damit auch seinem Verein. Mein erstes Spiel, was ich gesehen habe, war im Jahr 2002 als Elfjähriger oberhalb des Gästeblocks im Frankenstadion gegen den VfB. Endstand 1-2, nachdem man 1-0 zurücklag und dann durch Kevin Kurani und Ioannis Amanatidis das Spiel drehen konnte. Und seither hatte ich auch zu dem Verein natürlich einen stärkeren Bezug und hatte dann seit 2010, wo ich mein Abitur absolviert hatte, auch die Möglichkeit, hier meinen Wohnort hierher zu verlagern und für Zivildienst und Studium hier dauerhaft zu bleiben. Habe also auch an der dualen Hochschule Soziale Arbeit studiert und danach in der Region in der mobilen Jugendarbeit geschafft und habe dann eben, als ich die Möglichkeit hatte, hier regelmäßig vor Ort zu sein, eine sehr große Faszination für die ganze Fankultur, für das, was hier rund um den Verein passiert und habe dann auch die Zeit genutzt, um mich einzubringen und mich zu engagieren innerhalb unserer Fanszene. War da jetzt einige Zeit unterwegs, habe aber irgendwann durch verschiedene Gründe ein bisschen Abstand gewinnen müssen davon und ja, bis eben die Stellenausschreibung für das Fanprojekt kam 2016 und deshalb komplettiere ich hier seit 2017, seit der Eröffnung des Zweierteams des VfB-Fanprojekts.
Super. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, so über drei Themenblöcke zu sprechen. Erstmal zum Fanprojekt. Wie ist es zum Fanprojekt gekommen? Was macht ihr eigentlich? Wie sieht so der Alltag aus bei euch? Dann ein Themenbereich aufgegriffen, die Begleitung der Fans bei den Spielen. Da kann man euch auch antreffen. Und dann aber vielleicht der größte Block dann auch so ein bisschen mal allgemein sprechen. Also wie ist das Thema Fußball im Verhältnis zur Gesellschaft? Welche Wechselwirkungen gibt es da? Was beobachtet ihr? Könnt ihr Veränderungen vielleicht auch erkennen? Ein sehr interessantes Thema, wo wir einiges an Zeit verbringen können, glaube ich, damit auch.
Und das Spannende ist ja, dass wir jetzt sehr oft bei euch schon zu Gast waren, bei all euren Veranstaltungen. Ich denke da mal zurück an das Projekt von Fantastic Females, das dann hier auch stattgefunden hat. Es gab eine Diskussion und einen Vortrag zu Football Leagues. So ganz, wenn man ehrlich ist, kann man aber nicht ganz greifen, was ihr macht, weil wir quasi immer nur diese Außensicht durch ein paar Veranstaltungen haben. Könntet ihr so ein bisschen in euren Worten beschreiben, was ein Fanprojekt generell überhaupt ist und was das für euch bedeutet und was ihr eigentlich so die ganze Zeit macht?
Also ganz grundsätzlich ist ein Fanprojekt eine sozialpädagogische Einrichtung, die im Kontext Fußball arbeitet. Ist also ein ergänzendes Angebot der Jugendhilfe. Ich glaube, was da für Methoden dazugehören, da kommen wir wahrscheinlich im Laufe der Aufnahme noch dazu. Aber erstmal so ganz grundsätzlich, wir sind ein Jugendhilfeangebot seitens der Stadt Stuttgart, die das bestehende Jugendhilfeangebot ergänzen soll.
Ja, seit wann gibt es uns? Das kann man auch ziemlich genau angeben. Also wir sind in e.V., Fanprojekt Stuttgart e.V. Der wurde im September 2016 gegründet und dann hat es noch eine Weile gedauert, bis quasi Personal akquiriert wurde in Form von uns. Und im Januar 2017 haben wir dann angefangen mit der Arbeit. Der e.V. setzt sich zusammen aus zwei anerkannten Trägern in Stuttgart. Das ist der Stadtjugendring und die Sportkreisjugend. Und die haben sich eben zusammengetan und haben gesagt, wir nehmen diese Idee an und dieses Projekt an und haben da große Lust drauf. Genau, damit haben wir jetzt quasi geklärt, seit wann es es gibt, von wem es ist.
Die Diskussion geht aber schon deutlich länger. Ja, Fanprojekte in Stuttgart. Also die ersten Fanprojekte in Deutschland sind in den 80er Jahren entstanden. Und ich glaube, damals war auch schon Stuttgart ein Thema. Es ist aber in den letzten Jahren, mittlerweile wahrscheinlich fast Jahrzehnten, immer wieder daran gescheitert, dass es die erforderliche Mehrheit im Gemeinderat nicht gegeben hat. Und das muss immer der ausschlaggebende Punkt sein, dass die Stadt das gut und richtig findet.
Auf das Thema kommen wir auch nachher nochmal, wie finanziert sich Fanprojekte, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja, genau. Einfach, es gab auch streckenweise keine Kenntnis über das Konzept eines Fanprojektes. Es gab dann öfter mal auch Aussagen, die dahin gingen, dass der VfB doch ein wohlhabender Verein ist und sich ein Fanprojekt selbst finanzieren könnte und solle. Geht aber eigentlich an der grundlegenden Idee vorbei, dass Fanprojekte von den Vereinen, in deren Stadt sie aktiv sind, strukturell, organisatorisch, aber auch finanziell vollkommen unabhängig sind. Das heißt, da hat es lange Zeit gebraucht, dass da Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, bis eben im Jahr 2016 dann relativ spät im Vergleich zu anderen Fanprojekten der Zuschlag dafür kam.
Mhm. Ich denke auch, dass wir gerade dieses Thema Unabhängigkeit nachher an dem einen oder anderen Beispiel auch nochmal sehr plastisch machen können, warum es gut ist. Ja? Also, dass da ja eine gewisse Trennung eben schon da ist und da ein Verein auch nicht so den Durchgriff hat dann zum Beispiel, ja.
Dann stellt sich natürlich die gleich anschließende Frage, hast du jetzt ein bisschen angeschnitten, wo quasi, oder was ihr eigentlich prinzipiell so macht. Mhm. Könnt ihr das ein bisschen ausführen und das quasi auch auf eine konkrete Ebene, sage ich mal, bringen? Fernab von den Veranstaltungen, die Arbeit mit den Jugendlichen, wie die sich dann für euch jetzt so ganz grundsätzlich darstellt?
Ja, du sprichst es gut an, konkrete Ebene, also so plastisch wie möglich machen. Vielleicht trotzdem ein kleiner Rückgriff, also dass wir das grob skizzieren, wie das sich verorten lässt. Wir haben quasi zwei, sage ich mal, äußere Rahmen, die unsere Arbeit ganz entscheidend prägen. Das ist zum einen das nationale Konzept Sport und Sicherheit. Das ist in den frühen 90er Jahren zum ersten Mal ins Leben gerufen worden von der Innenministerkonferenz. Und dann haben wir das SGB 8, das 8. Sozialgesetzbuch, früher das Kinder- und Jugendhilfegesetz, wo es zwei Paragraphen 11 und 13 gibt, die ganz zentral sind für unsere Arbeit. Und das ist gewissermaßen der rechtliche Rahmen. Und dieser rechtliche Rahmen gibt quasi vor, was wir machen können innerhalb dieses Rahmens. Früher, also das NKSS, Nationale Konzept Sport und Sicherheit, in den 90ern hatte früher schon noch einen anderen Schwerpunkt. In den 90ern war die Ultraskultur noch nicht so zentral verankert, wie das heutzutage ist. Da war es tatsächlich die Hooligan-Kultur, die halt viel präsenter war. Und genau, da war der Arbeitsschwerpunkt auch mehr in die Richtung. Das hat sich eben damit jetzt im Laufe der Jahre und mittlerweile auch Jahrzehnte eben deutlich gewandelt. Gott sei Dank auch gewandelt. Das erleben wir alle selbst, dass der Stadionbesuch viel diverser ist, als er in den 80ern und den 90ern noch war. Viel, viel bunter und auch friedfertiger ist in meinen Augen. Genau. Zu den vielfältigen Aufgaben.
Genau, also man kann auf Basis dieser Grundlagen kann man sagen, dass wir verschiedene Methoden haben, mit denen wir arbeiten. Es ist zum einen die Einzelfallhilfe, das heißt Person X aus dem Umfeld des VfB-Fans kommt mit Problem Y zu uns. Das muss kein fußballspezifisches Problem sein. Das kann auch einfach schulisch oder im Elternhaus eine Suchtproblematik sein, kann aber auch Fußballbezug haben, sei es ein Stadionverbot oder Aufenthaltsverbot oder Probleme mit der Polizei, die ihm aufgrund seiner Fansozialisation entstehen. Mhm. Darüber hinaus gibt es Gruppenarbeit. Das heißt, wir bieten unsere Räume an für beispielsweise Fanclubs oder noch relativ unorganisierte Fangruppen oder Freundeskreise, die sich hier treffen können, wenn sie wollen, auch Fahnen malen können oder unkompliziert vor dem Heimspiel gemeinsam frühstücken möchten. Dazu gehört auch zum Teil U18-Fahrten, die von uns sozialpädagogisch betreut werden. Das heißt, wie der Name sagt, die sind die Zielgruppe maximal 18 Jahre alt. Hat den Hintergrund, dass es viele, viele Jugendliche auch in unserer Stadt gibt, die sich bei den heutigen Stadion-Ticketpreisen nicht immer einen Stadionbesuch leisten können, geschweige denn die Anfahrt dahin. Deswegen ist es unsere Einladung, auch in Kooperation mit anderen Jugendhilfeträgern in Stuttgart sozial benachteiligte Jugendliche einzuladen und gemeinsam zu den Spielen zu fahren, weil es für Fanprojekte eigentlich Konsens ist, dass es vergünstigtes Kartenkontingent gibt, dass man eben diese Angebote stemmen kann. Weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist Gemeinwesenarbeit, weil das ist ein recht breit gefächertes Feld. Das können wir zum Beispiel durch Veranstaltungen erreichen. Da geht es einfach darum, dass wir die Öffentlichkeit, die jetzt nicht so tief in der Materie drinsteckt, für Probleme sensibilisieren können, die junge Fußballfans betreffen oder auch allgemein über Probleme, die der Fußball hat, im Spannungsfeld Fußball und Gesellschaft, darüber aufklären, die Leute einladen, sich damit zu beschäftigen, hier vielleicht auch eine Bühne zu bieten für kritische Auseinandersetzungen mit dem Fußballsport oder mit dem eigenen Verein. Genau, ansonsten sind wir in ganz vielen Netzwerken unterwegs, sowohl innerhalb unserer Stadt, im Jugendhilfenetzwerk, aber auch innerhalb der Fanprojektlandschaft. Das heißt, es gibt viele, viele Themen, die nicht nur Standort Stuttgart betreffen, sondern deutschlandweit ein Thema sind. Und da ist es immer hilfreich, sich mit erfahrenen Kollegen anderer Fanprojekte auszutauschen. Genau. Und im Rahmen des VfB gibt es auch diverse Gremien und Netzwerke, wo wir auch, seitdem es uns gibt, auf Augenhöhe mitschwätzen können, mitdiskutieren können und versuchen, im Sinne der Fans auch Entscheidungen zu beeinflussen.
Genau, und um das noch plastischer zu machen oder vielleicht so konkret wie möglich, vielleicht können wir es auch einfach mal runterbrechen und so eine klassische Arbeitswoche skizzieren. Was passiert denn eigentlich dann unter der Woche? Auch gar nicht so aufregend tatsächlich manchmal. Wir haben quasi einen offenen Treff unter der Woche von Dienstag bis Donnerstag. Der kann und wird auch genutzt von jungen Fußballfans, VfB-Fans, die eben den offenen Treff besuchen können, zu Themen, die der Andi eben angesprochen hat, aber auch zu ganz klassischen freizeitpädagogischen Themen. Ich bringe immer das Beispiel FIFA-Spielen tatsächlich einfach. Einfach auch als niedrigschwelliges Angebot. Während dem offenen Treff haben wir auch Bürozeiten, die eben dann genutzt werden können zu vertraulicheren Gesprächen, zu Themen, zu verschiedenen Themen. Und abseits von dem offenen Treff unter der Woche sind natürlich immer ganz zentral die Spieltage, die wir alle begleiten. Also wir begleiten alle Heim- und Auswärtsspiele und tun dies in 90% auch immer mit anderen Menschen zusammen. Das heißt, wir reisen zu Spielen und reisen ab von Spielen mit anderen Fans, anderen jungen Fans und begleiten die dabei.
Natürlich das Ziel ist bei solchen Fahrten, wenn man stundenlang im Bus hockt, gewinnt man einen ganz anderen Zugang und kann vielleicht in Gesprächen auch rausfinden, wo liegt verrückter Schuh, was kann man dem Einzelnen Gutes tun, wo kann man vielleicht was an seiner Lebenssituation, wenn er irgendwie gerade Probleme hat, wo kann man da am besten anknüpfen, wo man da weiterhelfen kann. Das ist auch der Sinn, warum man gemeinsam mit den Fans anreist. Beziehungsweise, wenn im Anreiseweg irgendwas passiert, ist man natürlich auch schnell da und kann als Vermittler, Problemlöser, wenn man so gefordert wird, auch dementsprechend die Gespräche führen.
Also ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich so ein bisschen zweigleisig. Auf der einen Seite sprecht ihr ja dann in den klassischen Fußball, in dem Fall VfB-Fan an. Es gibt ja das Schwesterprojekt für die Kickers auch noch hier in der Stadt. Und auf der anderen Seite kann aber auch jeder hier zur Tür reinkommen, der hier gerade vorbeiläuft und denkt, ich habe irgendein Thema, das ich mal besprechen müsste.
Ja, Ziel sollte es schon sein, dass derjenige, der hier reinkommt, auch irgendeinen Bezug zum VfB hat. Ja. Aber da ist es ja in Stuttgart so, dass wir eine recht gute, ausgebaute Hilfestruktur haben von verschiedenen anderen Trägern, dass jetzt jemand, der überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat, auch nicht hier reinkommt. Also ist es schon so, dass...
Oder weiter geleitet werden
kann. Genau, die Idee ist schon, dass der VfB immer der Aufhänger ist quasi. Dass man sagen kann, was verbindet uns alle, dass wir VfB-Fans sind und genau, manchmal eben dann das aber nach hinten tritt und ein anderes Thema, zum Beispiel, weiß ich nicht, Berufsberatung oder so.
Scheint ein guter Zugang, also ist ja dann noch.
Genau, es ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang.
Ja.
Es bleibt aber hier in dem Stadtviertel auch nicht aus. Wir hatten ja schon mal bei uns, weil wir wissen, wo wir sind und was es für ein Viertel ist. Das heißt, es bleibt auch nicht aus, dass hier jemand mal reinspaziert kommt, der jetzt nichts mit dem VfB zu tun hat, sondern anderweitig Probleme
um sich. Oder sich bei Veranstaltungen über die Parksituation
oder so
auch würdet ihr denn sagen, dass der Begriff Vertrauensperson eurem Profil in einer gewissen Form nahe kommt? Oder ist das fast schon zu plakativ ausgedrückt, geht das eher in die falsche Richtung?
Ich glaube, das kommt schon hin. Das sollte das letztliche Ziel von uns sein, dass wir von möglichst vielen als vertrauensvolle Ansprechpartner wahrgenommen werden. Aber das setzt natürlich langfristige Arbeit voraus, dass wir uns auch in Situationen, wo sich das anbietet, auch so darstellen können, dass wir eben dieses Vertrauen auch verdienen, was wir erreichen wollen.
Das ist ganz interessant zu wissen, was ihr denn meint, was man quasi für Qualifikationen, auch aus persönlicher Hinsicht, ich meine, ihr habt ja euren kleinen Werdegang ja schon quasi angesprochen, oder den Werdegang, aus eurer Sicht, was glaubt ihr, was für eine Art Mensch sollte man sein, oder was bräuchte man für Eigenschaften, um diese Arbeit machen zu können?
Schwierige Frage, also rein von der Qualifikation ist es schon relativ grundlegend, dass eben ein sozialpädagogischer Abschluss oder artenverwandt vorhanden ist, weil da einfach das Handwerk dazukommt, also die Methoden, mit denen man arbeitet, die Instrumente, die man zur Verfügung hat. Und ansonsten geht es schon in die richtige Richtung, wie du beschrieben hast, mit Vertrauenspersonen. Das ist aber jetzt kein genuin Fanprojektthema, sondern grundsätzlich bei Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, glaube ich, anzutreffen, dass die sehr integer sein müssen und für die Klientinnen und Klienten, also für die Menschen, mit denen sie arbeiten wollen, dastehen und einstehen. Das unterscheidet uns jetzt nicht, glaube ich, sonderlich von anderen sozialpädagogischen Berufen.
Also du musst gut zuhören können natürlich, Empathiefähigkeit, du musst auf andere Menschen zugehen können, auch auf irgendjemanden, mit dem man sonst nicht alltäglich redet. Und natürlich ist es auch absolut sinnvoll, dass man irgendwas schon mal sich für Fußball interessiert, dass man auch halbwegs zuordnen kann, was es für Strömungen innerhalb von Fanszenen gibt, was Hooligans sind, was Ultras sind, und auch allgemein ein persönliches Interesse da mitbringen für den Fußball und die Geschehnisse rundherum.
Wen sprecht ihr denn an? Also ich habe bisher so rausgehört, das sind eher Jugendliche, junge Erwachsene, würde ich mal sagen. So in ältere Regionen wie mich zum Beispiel wird es wahrscheinlich eher weniger
gehen, oder? Sowohl als auch, rein vom rechtlichen Rahmen, SGB 8, also unsere rechtliche Grundlage ist von 12 bis 27, das ist so der Rahmen, den wir haben. Das heißt ja aber nicht, dass wir uns Gesprächen verweigern, das tun wir jetzt ja in diesem Rahmen zum Beispiel auch nicht. Und auch ein Teil unseres Angebots, wie unsere Veranstaltung, das ist uns ja schon auch bewusst, ist vorwiegend an Menschen gerichtet, die eben nicht aus dem Spektrum 12 bis 27, sondern eher, weiß nicht, 24 aufwärts vorzufinden sind. Und es ist aber auch okay in dem Rahmen dann. Aber per se sind wir ein Jugendhilfeangebot in Stuttgart und haben damit schon junge Menschen im Fokus.
Ja, wir hatten es vorhin schon, das leidige Thema Finanzen und Finanzierung. Kam auch Fragen dazu. Wie ist das denn aufgehängt hier?
Es ist so aufgehängt wie an allen anderen Standorten in Deutschland. Ich glaube, wir sprechen nachher nochmal zur Fanprojektlandschaft in Deutschland. Es ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Also die Grundidee ist, dass die Stadt ein Interesse anmelden muss und sagen muss, ja, wir finden die Idee gut, wir wollen sowas in der Art haben. Und wenn die Stadt die Gemeinde sagt, sie finanziert es, dann ist der Initialstart getan und
wir machen mal das Beispiel mit einem Euro einfach, weil das dann einfach zu verdeutlichen ist. Das heißt, die Stadt sagt, ja, okay, wir wollen das, wir geben einen Euro, dann wird dieser Euro genommen, dann kommt das Land, in dem Fall bei uns in Baden-Württemberg ist es das Kultusministerium, das mit dem finanziert, sagt, okay, wir finden das gut, wir packen auch noch einen Euro drauf und dieser Betrag wiederum, also diese 2 Euro, werden dann vom Fußball in der Regel von der DFL, in unserem Sonderfall von DFL und DFB, wegen dem Schwesterprojekt Kickers, nochmal verdoppelt. Das heißt, wir haben aus den ursprünglichen 2 Euro, 4 Euro und das ist die Fördersumme, mit der wir dann arbeiten. Ja. Nur als Beispiel. Genau, das ist die Finanzierung, das heißt, die Stadt muss immer sagen, weil wir sind ein Jugendhilfeangebot, so wie wenn man das Beispiel mit einem Jugendhaus macht oder anderen Jugendhilfeangeboten, die fallen nicht vom Baum, sondern die Stadt sagt, oh, wir sehen da, wir haben da Interesse und dann finden sich vor allen Dingen auch Träger der Jugendhilfelandschaft, die sagen, sie wollen das ausführen und dann kommt es so zustande.
Es ist quasi für eine Stadt eine sehr willkommene Finanzierungsgrundlage, dass man dass die Stadt sagt, okay, wir unterstützen das und die Stadt muss sicher sein, dass ihre Summe, die Stadt gibt, am Ende vervierfacht bei dem Projekt selbst ankommt. Das heißt, sie zahlt am Ende für ein Jugendhilfeangebot, was ihre eigene Jugendhilfelandschaft erweitert oder ergänzt, nur ein Viertel der Fördersumme. Ja. Das heißt, das finden wir, also ist eigentlich eine recht einmalige Sache.
Ja.
Wird dann, was ist der Fußball, die Fußballverbände auch immer zurecht auf die Fahnen schreiben, dass dadurch auch wieder ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen wird und dass sie eben sich da sehr auch engagieren und gerade in solche Sachen wie Fanprojekte mit investieren.
Mhm. Als die Veranstaltungen hier liefen, kann ich mich erinnern, dass immer noch eine Person von der Konrad-Adenauer-Stiftung, wenn ich mich recht entsinne, da war. Ist das quasi noch eine externe Extra-Finanzierung oder ist das mehr oder weniger mit eingebettet?
Das ist keine dauerhafte Finanzierung. Okay. Es kam irgendwann mal dazu, dass da die Dame, die da war, gesagt hat, sie haben auch Themen, also wir haben Themen, die sich überschneiden. Gerade im Vorfeld von großen Turnieren ist es immer der Fall, wenn die Stiftungen auch Themen haben, die sie gern thematisieren möchten. Und dann kam sie auf uns zu und dann war es einfach eine Kooperation, die für diese Veranstaltung ausgelegt war. Und da geht es halt an, was das mal Referenten auch mal, die sich die Kosten dafür teilen kann. Also ganz pragmatische Gründe, aber es ist jetzt keine dauerhafte Finanzierung, die von der Adenauer-Stiftung kommt.
Mhm. Und wie immer wahrscheinlich dann irgendwie noch ein bisschen Spendentätigkeit, wo dies immer reinfließt.
Die ist bei uns gar nicht so groß, nee. Also abseits von den Veranstaltungen, wo wir dann schon auch Spenden, ausschreiben, die nicht an uns gehen, sondern an quasi Menschen im VfW-Kosmos. Ja. Kriegen wir keine Spenden tatsächlich.
Nee. Okay.
Ja.
Was schade ist, oder?
Ja, also wer spenden will, ich kann gerne am Ende noch die IBAN einfügen. Ja. Ja. Ja, genau, also die Finanzierung als solche, ich glaube, wir kommen da später auch noch dazu, reicht das Geld oder reicht es nicht? Ja. Leidige Frage. In unseren Augen, wir sind ja Sozialpädagogen und das heißt, wir haben von Berufswegen schon die Idee, dass ein breiteres Angebot mehr helfen könnte. Sei das jetzt im Jugendhaus, da wird man mit 5 Menschen auch besser arbeiten können als mit 3. Mhm. Und die gleiche Idee haben wir hier auch natürlich, dass wir aktuell gerade so 2 Vollzeitstellen finanzieren können, diese Räumlichkeiten finanzieren können, noch ein Auto haben, mit dem wir zu Spielen fahren können, und dann ist das Geld auch schon relativ schnell weg. Mhm. Das heißt, es funktioniert gerade schon so, aber wir haben natürlich schon die Idee, die Idee und den Wunsch, dass wir da besser finanziert werden in Zukunft. Und wir sind auch frohen Mutes, dass, weil es Ende des Jahres wieder der neue Doppelhaushalt ansteht in Stuttgart, dass wir da möglicherweise einer besseren Finanzierung entgegenblicken können.
Also wenn man nochmal zurückgeht auf dieses NKSS, dieses Konzept, was zugrunde liegt, das schreibt vor, was, wie ein Fanprojekt ausgestattet sein muss, was es für Angebote machen sollte. Und es gibt auch in etwa einen Rahmen vor, was die das geschrieben haben, denken, was für eine gute und nachhaltige Fanprojektarbeit notwendig ist. Und da geht man davon aus, dass pro Jahr eine Fördersumme von 200.000 zur Verfügung stehen muss, pro Fanprojekt. Und dadurch, dass wir jetzt eigentlich 2 Fanprojekte unter dem Dach einer Trägerschaft haben, sind wir pro Fanprojekt mit ca. 120.000 Also sehr weit darunter. Was aber auch für uns als Fanprojekt, was es jetzt seit 2,5 Jahren gibt, nicht arg verwunderlich ist. Wir müssen erst mal anfangen zu arbeiten. Das konnten wir in den letzten 2,5 Jahren tun. Und wir sind natürlich frohen Mutes, dass wir da durch unsere Arbeit auch Argumente sammeln können, dass wir die stärkere Förderung auch verdient haben.
Das heißt, das stellt sich in anderen Städten und bei anderen Vereinen dann finanziell vielleicht für manche auch weitaus einfacher da als für euch. Gibt es Fanprojekte, bei denen es ein bisschen schwieriger aussieht, oder könnt ihr da einen generellen Überblick geben?
Also es gibt natürlich Fanprojekte, die sind deutlich älter als wir. Wenn wir kommen wir auch später nochmal dazu. Wir sind hier in Stuttgart in einer relativ großen Stadt mit einer relativ großen Fanszene, lange gewachsen, traditionell. Wenn man an diese vergleichbaren Standorten guckt, ich nehme mal Dortmund oder München oder Frankfurt oder auch das böse Karlsruhe, hat man Fanprojekte, die sind teilweise 20, 30 Jahre alt, haben natürlich viel längere Vorlaufzeit und haben viel mehr Argumente sammeln können und können jetzt auf 3, 4, 5, 6 Vollzeitstellen zurückgreifen. Es ist natürlich klar, dass da mehr Angebote gemacht werden können jetzt im Vergleich zu uns. Von daher gibt es viele Fanprojekte, die besser aufgestellt sind als wir. Und es gibt aber auch hin und wieder mal Fanprojekte, wo es mit der Trägerschaft auch Probleme gibt. Da gab es jetzt Freiburg, die jetzt 1,5 Jahre, glaube ich, wo das Fanprojekt nicht aktiv war, wo ein neuer Träger gefunden werden musste und jetzt wieder an die Stadt gegangen ist. Das heißt, da sind wir schon relativ auch in der dauerhaften Finanzierung drin und haben auch mit unserem Trägerverein, den wir haben, keine Probleme. Das heißt, da sind wir schon relativ sicher. Aber wie gesagt, es gibt auch viele, viele Fanprojekte, die deutlich besser aufgestellt sind.
Also ich meine, mehr geht ja immer, das ist ja klar. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr aber irgendwo ein Minimum nicht erreichen könnt aufgrund dieser Situation? Oder zumindest, was ihr euch vorstellt, als das, was eigentlich so die absolute Grundversorgung ist, sozusagen.
Also gerade in der Anfangszeit waren wir natürlich dabei, erstmal unseren Hauptaugenmerk auf die Begleitung zu Spielen zu legen, hatten jetzt natürlich in der Anfangszeit keine 5, 6 Projekte parallel laufen, die uns eingespannt haben, da war das auch okay. Aber jetzt langsam merkt man schon, dass wir auch von der Arbeitszeit her an unsere Grenzen kommen, dass es eigentlich gut tun würde, eine weitere Person zu haben. Können wir vielleicht auch nochmal später, wir haben ein paar neue Projekte jetzt auch in Vorbereitung, losgehen. Das heißt, da wird jetzt schon irgendwann mal auch das Thema sein, dass wir uns personell auch verbessern müssen. Wobei natürlich wir wieder darauf achten müssen, dass wir einen Träger haben, der 2 Fanprojekte stemmt. Und da haben natürlich auch die Kollegen bei den Kickers drüben auch Ansprüche. Also wer das mitbekommen hat, wir hatten einen Kollegen, der jetzt leider verstorben ist im Sommer. Das heißt, da ist jetzt gerade eine Person allein da und da ist natürlich jetzt auch erstmal da ein Bedarf da, sich besser aufzustellen.
Okay. Vielleicht auch mal noch ganz, ganz doof gefragt. Die Frage kam unter anderem auch vom Lennart über Twitter rein. Was unterscheidet denn das Fanprojekt vom Fanbeauftragten?
Das ist keine doofe Frage, das ist mir eigentlich eine sehr gute Frage, weil das, also zum einen, weil das je nach Standort in Deutschland, würde ich sagen, schon auch unterschiedlich gehandhabt wird, also die Unterschiede an sich werden unterschiedlich gehandhabt. Genau, also ganz grundsätzlich, der zentralste Unterschied ist natürlich, dass wir nicht finanziert werden vom VfB. Also das können wir jetzt hier nochmal in diesem Rahmen sagen, wir haben die Finanzierung ja quasi versucht aufzuzeigen, aber wir kriegen keinen Cent vom VfB, vertreten auch nicht deren Interessen und verfolgen auch nicht deren Ziele. Wohingegen der Fanbeauftragte ja ganz klar beschäftigter ist beim Verein. Dann darüber hinaus natürlich der Fanbeauftragte auch viele Sachen macht, glaube ich, die im Bereich des die Arbeit mit OFC ist, also Ticketing-Vergabe bei Auswärtsspielen, die ganze Fanclub-Pflege, die Gremien, die es gibt, die quasi die Fans und den Verein verbinden für den Fanausschuss. Das sind ja schon relativ viele Aufgaben, die ja zu Teilen unterschiedlich sind. Von Berufs wegen ist der Christian Schmidt als Fanbeauftragtenleiter ja auch Sozialpädagoge. Das ist eine sehr große Ressource und er macht eine hervorragende Arbeit. Da können viele, glaube ich, in Deutschland sich eine Scheide von abschneiden.
Wir haben also auch, wo wir ganz wo wir angefangen haben, gab es natürlich auch Treffen mit der Fanbetreuung und wir sind auch regelmäßig im Austausch. Es gibt also schon eine klare Aufgabenteilung. gerade wenn es jetzt darum geht, bei Auswärtsspielen, dass da die Leute zum Gästeeingang kommen und da soll das Material kontrolliert werden. Das ist eine Aufgabe von der Fanbetreuung, da hängen wir uns nicht rein. Da geht es auch ganz oft um Beschränkungen von Materialien und so weiter. Das macht der Christian Schmidt und sein Team seit Jahren sehr gut und hat sich da auch das Vertrauen der Leute erarbeitet. Also das ist auch noch kein Thema, dass wir uns da irgendwo reinhängen.
Ja.
Genauso gut setzt sich aber auch kein Fanbeauftragter mit einer Einzelperson hin und schreibt Bewerbungen oder begleitet jemanden zum Amt, wenn es da irgendwie Fragen gibt oder geht mit ihm in irgendeiner anderen Beratungsstelle. Das heißt, dieses Thema Einzelverhilfe ist ganz klar, dass das eher Geschäft des Fanprojektes ist.
Es gibt ja auch vom DFB diese Empfehlung für die Betreuung von Fußballfans, da steht auch explizit drin, dass der Fanbeauftragte nicht in einem öffentlichen Fanprojekt sein darf. Mhm. Ja, also auch da ist es ja empfohlen, zumindest nochmal ganz klar die Trennung zu machen. Ja.
Hört sich aber ja so an, als würdet ihr quasi auch so ein bisschen die ergänzende Funktion zueinander haben. Gibt es denn Leute, die das mitunter auch verwechseln und euch quasi wegen anderen Themen quasi ansprechen, wofür ihr dann selbst gar nicht zuständig seid? Oder glaubt ihr, dass, sage ich mal, die jetzt dargelegte und eigentlich recht klar scheinende Grenze auch bei den Spielen, bei den Leuten im Gedächtnis ist?
Also Verwechslung eher nicht. Es kommt schon mal vor, dass uns Leute ansprechen, wir wollen einen Fanclub gründen, wie mache ich das? Dann können wir einfach unverbindlich dann zur Fanbetreuung weiterleiten, ist ja kein Problem. Aber wir haben im Alltag auch eher festgestellt, dass wir einfach als Institution an unserem Standort noch nicht über die Bekanntheit verfügen, dass es da Verwechslung geben kann, sondern es war ganz oft, wenn man irgendwo beim Auswärtsspiel ist und man hat natürlich seine Karte, mit der man sich ausweisen kann, um Zutritt zum Stadion zu halten, dass dann irgendwelche Ordnungsdienste damit nichts anfangen können und dann bezeichnet man sich einfach übergeordnet als Teil der Fanbetreuung, egal ob es jetzt clubeigene oder Fanprojekt ist. Und damit kann dann schon eher jemand was anfangen, aber Verwechslungen im Alltag sind relativ selten.
Okay. Wenn wir jetzt gerade schon übergeordnet und deutschlandweit sind, wir gucken hier auch auf eine Deutschlandkarte, wo viele Fanprojekte aufgemalt sind hier in den Räumlichkeiten. Schilder doch einfach mal so ein bisschen, wie so dieses Netzwerk der Fanprojekte in Deutschland ist, wie das funktioniert, wie man sich austauscht, wo man voneinander lernt.
Also es gibt deutschlandweit einen Verein, der nennt sich Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Das sind formell alle Fanprojekte, egal ob sie jetzt in kommunaler Trägerschaft oder freier Trägerschaft sind, Mitglied. Da gibt es einmal pro Jahr eine Jahrestagung, wo alle zusammenkommen und sich zu einem übergeordneten Thema austauschen. Es gibt jeweils für Süden, Norden, Osten und Westen einen Verbund. Das sind im Süden sind alle Fanprojekte drin, die in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland verortet sind. Das sind relativ viele, das sind über 20 Stück. Da gibt es aber auch nochmal mehrmals pro Jahr eintägige, zweitägige und eine dreitägige Tagung, wo man sich eben zu Themen austauscht, die für Fanprojekte oder Fans allgemein relevant sind. Und es gibt die Koordinationsstelle der Fanprojekte, die sind, auch wenn sie es nicht zu verstehen, aber sind eine Art Dachverband, kann man schon vereinfacht sagen. Die sind dafür da, dass sie Kommunen, die auch vorhaben, Fanprojekte zu eröffnen, auch begleiten in dem Prozess und vorstellen, was das genau ist. Bieten auch für uns ein Fortbildungsprogramm an, weil wir ja in einem Arbeitsfeld arbeiten, wo jetzt nicht so viele Sozialpädagogen beschäftigt sind. Das heißt, Fortbildungen in unserem Bereich sind relativ selten und da ist natürlich die Koordinationsstelle der Fanprojekte auch dabei, spezifisch für uns solches was anzubieten. Genau, und begleiten einfach Fanprojekte, wenn man irgendein Problem hat, kann man auch zu denen gehen und kann sich da Beratung holen.
Kurze Zwischenfrage, von wie vielen Fanprojekten in Deutschland reden wir im Moment?
Also ich glaube, wir haben das jetzt für unseren aktuellen Jahresbericht mal aufgeschlüsselt. Wir haben 62 Fanprojekte in Deutschland, die mit insgesamt 68 Fanzählen arbeiten. Diese Diskrepanz hat einfach den Hintergrund, wie wir in Stuttgart. Ja. Wir haben offiziell ein Fanprojekt als Träger, hat dann aber zwei Bezugsvereine mit Kickers und VfB. Ähnliche Konstellation gibt es in München mit Rot und Blau, wo ja auch zwei Szenen sind, die sich überhaupt nicht leiden können. Frankfurt hat man einen Träger für FSV und Eintracht.
Ja.
Oder zum Beispiel Leipzig ist ein Standort, die gleich drei Vereine haben mit Lok, Chemie und einem zuletzt hinzugekommen in so einen Verein, der auch quasi Fanprojektressourcen hatte.
Und gerade nochmal finde ich den Augenmerk darauf, dass der kollegiale Austausch natürlich schon ganz zentral ist, weil es eben nur summa summarum ungefähr 250 Menschen gibt in Deutschland, die diesen Beruf ausführen halt. Da ist es einfach super wichtig, dass man sich austauscht, dass man Erfahrungswerte voneinander sammelt, dass man fragt, hey, was hat bei euch geklappt? Klappt das vielleicht auch bei uns? Guckt, was gibt es für erfolgreiche Projekte? Kann man da was abkupfern? Das hat schon wirklich einen hohen Stellenwert, ja.
Gibt es Kernthemen, an denen man quasi alle gemeinsam arbeitet im Moment?
Ein großes Thema ist das Zeugnisverweigerungsrecht. Also es gibt in ganz vielen Berufen, ganz wenigen Berufen, besser gesagt, kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das gibt es für Mitarbeitenden in Fanprojekten nicht, würde aber unsere Arbeit enorm erleichtern, weil wir auch mit Personen zusammenarbeiten, die tendenziell eher auch mal in den Konflikt mit Behörden geraten und uns da auch mal im Vertrauensverhältnis Dinge erzählen, die das eben zum Ursprung haben. Wenn wir aber von der Staatsanwaltschaft vorgeladen werden, weil die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, ich habe mich mit Person XY unterhalten über einen speziellen Fall, dann werde ich zur Aussage gezwungen, weil ich mich nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen kann. Das kommt zwar im Alltag nie vor, aber man ist natürlich trotzdem nicht davon gefeit, man kann sich davon nicht freimachen. Auch wenn ich mit dem Arbeitgeber das vertraglich unterschrieben habe, dass ich zur Verschwiegenheit verpflichtet bin über das, was im Alltag passiert, mit wem ich mich über was unterhalte. Und auch wenn es meine ganz persönliches Berufsprinzip ist, dass ich über das, was ich im Vertrauen nicht unterhalte, niemand anderes was angeht. Dennoch, wenn die Staatsanwaltschaft schreibt, ist es halt irrelevant.
Mhm. Ja. Was seht ihr einen Grund dafür oder welchen Grund würdet ihr sagen, gibt es dafür? Ist es quasi schlicht das reaktionäre Verhalten der beteiligten Person, bis das Ganze mehr oder weniger in Gang kommt und dann quasi auch gesetzlich normiert wird? Oder seht ihr da andere mögliche Gründe?
Oder ist es einfach noch nicht die Aufmerksamkeit erlangt, dass man sich damit so beschäftigt hat?
Ja, letzteres. Also wir sind ja kein richtig großer Berufszweig. Es sind wenige Leute, die das betrifft. Und das ist halt ein ziemlich hoher Hürden. Das muss beim Bundestag gehen. Und das ist halt ein sehr langwieriger Prozess. Ja. Deswegen ist es aktuell noch nicht da. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Themen, die jetzt nicht nur in Stuttgart aktuell sind, sondern innerhalb Baden-Württembergs, wenn man gerade an die neuen Polizeigesetze denkt. Mhm. Ist natürlich das Thema, wie stellen wir uns da als Fanprojekte auf und wie gehen wir damit um? Das ist natürlich ein Thema, das jetzt die baden-württembergischen Fanprojekte vorrangig beschäftigt. Aber man kann sich natürlich auch über solche bundesweiten Gremien dann auch Ratschläge holen. Bayern war da ganz aktiv, an dem waren die Fanprojekte ganz aktiv dabei in den Protesten gegen die Polizeigesetze. Da kann man sich natürlich schon mal auch einfach über den kollegialen Austausch mal ein bisschen Tipps holen, wie man dafür umgehen kann.
Okay. Wenn ihr sagt, ihr unterhaltet euch auch, was hat funktioniert und was kann man vielleicht übertragen, in welche Richtung soll es denn gehen? Also mal unbeachtet aller vielleicht finanziellen Einschränkungen, von denen wir vorhin gehört haben. Jetzt gibt es euch 2,5 Jahre, schon ein bisschen länger. Mhm. Wohin soll es denn in den nächsten 2 bis 3 Jahren gehen, aus eurer Sicht, wenn ihr es euch malen könntet zumindest?
Ja, das ist die Wunschfrage, das ist eine sozialpädagogische Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht grundsätzlich schon in die richtige Richtung. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich glaube, die Weichen sind schon ganz ordentlich gestellt, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Über allem steht bei uns ja so ein bisschen, oder ganz zentral, das Vertrauen schaffen. Das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Dieses, für eine Vertrauensperson sein, quasi eine Vertrauensperson sein zu können, ist quasi das Endlevel, das wir irgendwann haben wollen. Mhm. Da sind wir noch nicht, glaube ich, weiß ich. Und das müssen wir uns über, glaube ich, viele Jahre erarbeiten und sind da, glaube ich, auf einem ganz ordentlichen Weg. Und durch die verschiedenen Angebote, die wir haben, also gerade unsere Veranstaltungsreihen, mit denen können wir schon sehr zufrieden sein. Die laufen wirklich gut. Und die sind auch sehr wichtig in meinen Augen. So ein Angebot gab es davor noch nicht hier in Stuttgart. Vielleicht, was siehst du als ganz konkret?
Erstmal unsere bestehenden Projekte verstetigen, uns bekannter machen, dass immer mehr Leute was mit uns anfangen können und eben auch wissen, wenn ich Fanprojekte, weiß ich, wen ich dazu holen kann. Und was sie tun. Und wir haben jetzt gerade ein neues Projekt, was ich vorhin schon angesprochen hatte, das nennt sich Lernort Stadion. Da geht es darum, dass geht's um außerschulische Bildung im Kontext Fußball. Das heißt, es gibt Schulklassen oder Jugendgruppen, die für wichtige Themen der politischen Bildung oder historisch-politische Jugendbildung nicht erreicht werden oder sich auch nicht erreichen lassen wollen im Schulkontext, weil ich kann mich selber an meine Schulzeit erinnern, ich war auch sehr ungern in der Schule und hatte auch jetzt nicht das vorrangige Interesse, mir da von meiner Lehrerin irgendwas über Antidiskriminierung erzählen zu lassen. Nichtsdestotrotz versucht man durch dieses Lern- und Stadion diese Schulklassen ins Stadion einzuladen und dort Workshops zu verschiedenen Themen anzubieten, das Ganze eingebettet in eine Stadionführung, wo man das was über seinen Verein oder seine Stadt lernt auch. Und da sind wir jetzt seit dieser Saison inhaltlich mit den Workshops mit dabei und werden da jetzt ab November die ersten Workshops anbieten. Das heißt, dann kommt auch ein erheblicher Arbeitsaufwand auf uns zu. Das heißt, das wäre dann schon wieder was, was uns in Richtung Auslastung bringt. Einfach punktuell da, wo wir Ressourcen haben, die Projekte ausbauen und die bestehenden Angebote nicht zu vernachlässigen, sondern weiter auch zukünftig Veranstaltungen mit attraktiven Themen anzubieten, wo sich viele, viele Menschen auch mit Fußball, mit unserer Stadt, mit ihrem Verein beschäftigen können.
Genau. Diese Workshops, wie ist die Planung da? Wie häufig sollen die stattfinden? Also wie lange geht es? Ein Vormittag?
Oder? Das sind ganztägige Workshops. Das ist im Schulkontext, glaube ich, meistens nicht anders zu gestalten, weil für 2 Stunden jetzt quasi die Schule zu verlassen, um irgendwo hinzugehen oder quasi diesen weiten Weg zu machen, lohnt sich oft nicht. Das heißt, es sind ganztägige Workshops, die aber zeitlich noch da individuell gestaltet werden können, ob es jetzt von 9 bis 5 oder 9 bis 3 ist. Genau, und da gibt es verschiedene Module, aus denen man wählen kann. Mhm.
Und da müssen sich dann, aber ihr bietet es an und die Schulen müssen sich melden, wir wollen es tun.
Genau, wir machen das mit dem VfB zusammen, das heißt, die Schulen können sich beim VfB quasi melden, einfach mal googeln nach Lernortstadion in Stuttgart, das findet man schnell und wir bieten es dann als Fachreferenten an. Mhm. Ja. Ich finde nochmal gerade grundsätzlich einfach, um das auch runterzubrechen, wir haben ja keine Armada an Menschen im Rücken hier als Fanprojekt, wenn es jetzt Richtung Ziele und so geht. Manchmal könnte das den Anschein haben, aber wir sind ja 2 Hansel quasi, die hier zwar in Vollzeit, aber wir sind trotzdem 2 Hansel, die halt hier vor sich hinarbeiten.
Ja.
Das heißt, wir haben ja schon mit uns als Person begrenzte Möglichkeiten und dafür, finde ich, ist es ganz ordentlich umgesetzt bis dato.
Ja, also mir kam jetzt auch als erstes in den Sinn, wo du das mit den Workshops gesagt hast, dass da sind wir beim Ressourcenproblem wieder. Ja, das ist ja dann, je nachdem, wenn das erfolgreich sein sollte, dann wird es darauf hinauslaufen, dass was anderes irgendwie ein bisschen gekürzt werden muss oder sonstiges. Ja,
in der Konstellation. Es gibt bundesweit 20 Lernorte aktuell, Tendenz steigend.
Ja.
Und es gibt auch Standorte, die machen Projektwochen, 3 Tage am Stück oder 5 Wochen am Stück. Das ist für uns ja nicht leistbar, weil wir noch andere Aufgaben haben als Fanprojekt, als jetzt dieses Lernort zu betreuen. Von daher sind uns da natürlich schon Grenzen gesetzt.
Ich meine, ihr organisiert ja dann auch noch die ganzen Veranstaltungen, die dann höchstwahrscheinlich jetzt auch wieder in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten anlaufen werden. Mhm. Könnt ihr uns da schon erzählen, was ihr geplant habt?
Mhm. Wir haben aktuell 2 Veranstaltungen, wo wir mit Datum auch verweisen können. Wir haben natürlich für die ganze Saison ein paar Ideen gesammelt, sind dann natürlich auch immer angewiesen auf Ideen aus der Fanszene, von allen VfB-Fans, die eine Idee haben. Den möchten wir gerne mal nach Stuttgart holen, das interessiert uns. Da kann man gerne auf uns zukommen und auch uns die Idee liefern. Wir können gucken, was wir möglich machen können. Und aktuell haben wir 2 Veranstaltungen. Das ist am 22.10. um 19.30 Uhr ist der Bernd Sauter, der in der Vergangenheit schon mal unsere Veranstaltung mit betreut, organisiert und moderiert hat. Stellt sein eigenes Buch vor, Fußball Heimat Württemberg. Das heißt, da geht es um ganz viele Orte, die den Fußball in unserem Land mit geprägt haben. Da kommen auch Protagonisten, die im Buch beschrieben werden, auch selbst zu Wort. Das heißt, da geht es einfach um den Fußball im Land Württemberg. Und darüber hinaus sind wir im November Gastgeber der Bundeskonferenz aller deutschen Fanprojekte. Das ist offiziell veranstaltet von der Koordinationsstelle der Fanprojekte. Da gibt es auch dieses Jahr ein übergeordnetes Thema, das nennt sich Fußball und Geschlecht, beziehungsweise Fanarbeit und Geschlecht, Umgang mit Diskriminierung. Und sexualisierte Gewalt. Unabhängig davon gibt es an dem Montagabend, den 11. November, eine Auftaktveranstaltung an einem sehr besonderen Ort, im im Theaterschiff in Stuttgart, in Karlstadt. Da kommt Pascal Claude, das ist ein Schweizer, der hat sich in den letzten Jahren mit Wechselwirkungen zwischen Fußball und Musik beschäftigt und der wird da einen recht kurzweiligen Abend gestalten.
Der offen ist für alle Zuschauer und Zuschauerinnen.
Und danach wird am 12. und 13. auch in Stuttgart diese Tage stattfinden, die sich eben mit Fußball und Geschlecht beschäftigt, die dann aber für explizit für Fanprojekte gedacht ist.
Also diese Termine schreiben wir nochmal auf die Webseite
und in die Shownotes. Man kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, falls er da noch nicht vorbeigeschaut hat. Also allein, wenn ich mich erinnere, als Michael Wulzinger hier war und über Football Leagues gesprochen, ihr habt so facettenreiche Themen geboten. Hattet ihr persönlich schon, wenn man so ein bisschen in die Retrospektive geht, Highlights bisher von den Veranstaltungen?
Highlights tue ich mir immer so ein bisschen schwer, weil es so ein
miesgewertiges
genau, hat so ein bisschen sagen, so einen Hollywood-Touch. Ja. Aber also die Veranstaltung mit Herrn Wulzinger war schon wirklich auch beeindruckend. Ich fand den super gut, super fachlich, super integer. Auch jetzt auf die Gefahr, dass ich irgendwie in Stereotype verfalle, aber so stelle ich mir tatsächlich so stelle ich mir einen Spiegeljournalisten vor, einfach wie er gebaut wird, einfach. Also schon sehr, sehr gut. Und auch ja auch die Wochenendrebellen waren einfach das ist eine tolle Geschichte, also und ich bin mir sicher, dass es auch noch in den nächsten Jahren weiter Erfolg haben wird und möglicherweise oder wahrscheinlich wird es auch mal einen Film geben, weil das ist einfach so eine gute Geschichte, dass man die muss man eigentlich verfilmen. Aber genau, also sonst würde ich das eher eigentlich ganzheitlich betrachten, dass der Weg das Ziel ist bei uns und viele kleine Sachen, die ganz gut gelaufen sind, aber das große Bild quasi,
Ich würde aber noch ein persönliches Highlight ergänzen, nach der Viererkette-Veranstaltung, die wir auch mit euch gemacht haben, ist eigentlich genau das eingetreten, was wir eigentlich immer auch als Ziel haben, was wir in den Veranstaltungen haben möchten, eine Plattform zu bieten, wo sich ganz verschiedene Menschen, die aber alle irgendwas mit dem VfB zu tun haben, kritisch austauschen. Da war es halt so, dass wir bis weit nach 1 Uhr mit Vertretern von Vereinsbeirat und Aufsichtsrat, die sich teilweise mit sehr, sehr emotional auch ausgetauscht haben mit einfachen VfB-Fans. Das ist eigentlich so, wie wir es auch, wie gesagt, haben möchten, dass VfBler verschiedener Couleur sich hier in den Räumlichkeiten auf neutralem Boden auch mal die Meinung sagen können,
auf Augenhöhe begegnen können,
genau. Mhm. Das war für mich so auch ein persönliches Highlight jetzt zum Saisonabschluss in einer emotional sehr aufgeladenen Zeit, dass wir hier diese Diskussion auch hier eine Plattform bieten konnten.
Ja, also ich meine, den kleinen Exkurs kann man machen. Ich glaube, das war auch für uns eine wirklich, wirklich super Veranstaltung, weil das erste Mal vor Publikum zum einen, aber gerade auch die Gespräche danach, das macht es dann halt auch irgendwie aus, ja, dass man da die unmittelbare Interaktion hat, kann ich absolut nachvollziehen.
Ist aber tatsächlich immer so das Besondere bei euch, wenn man bei Veranstaltungen ist, dass es dann nie quasi so diesen einen Cut gibt, wenn der offizielle Teil vorbei ist, sondern dass niemand wirklich die Lust hat, danach sofort abzuhauen oder sonst was, sondern man sich in unterschiedlichste Gespräche begibt, auch die unterschiedlichsten Leute trifft, mit denen, also die man halt jetzt im Alltag vielleicht, also die Chance, dass man halt Menschen da trifft, vielleicht ein bisschen geringer ist. Also wie gesagt, man kann eigentlich nur eine absolute Empfehlung rausgeben an alle, die es noch nicht sich angeschaut haben, dass sie auf jeden Fall einen Blick auf eure Veranstaltungen werfen und vielleicht einen Abend mal vorbeischauen.
Definitiv.
Und vielleicht gibt es irgendwann eine Wiederholung von der Viererkette.
Könnte sein. Könnte sein, ja. Ja, wir hatten es ja vorher schon ein bisschen so rund um das Thema Spieltag. Der Spieltag ist für euch nicht nur 90 Minuten lang, sondern auch davor und danach. Ist es immer anders, wie ihr den angeht? Also ihr sagt, einmal fahren wir mit dem Fanzug mit, dann irgendwo steigen wir bei einem Fanclub mit in einem Bus, der dann nach Hof fährt oder sonstiges.
Also wir halten uns dies immer relativ lange offen, je nachdem, wann mal irgendjemand auf uns zukommt und uns was vorschlägt. Ganz oft ist es so, dass wir dann unseren eigenen Neuner zur Verfügung stellen für Leute, die eben noch ohne Fahrschein sind, die wir einfach mitnehmen, weil wir sowieso zu den Spielen fahren. Aber es ist natürlich auch immer dankbar, wenn dann irgendwann mal rechtzeitig eine Anfrage kommt, ob wir uns vorstellen könnten, einen Bus mit zu begleiten. Genauso immer sehr schöne Erlebnisse auch, da mitzufahren?
Also die einfache Antwort wäre ja auf deine Frage. Mhm. Ja. Alle Transportwege möglich eigentlich. Ja.
Ja. Ja. Heißt dann da, ja, man ist ganz normal mit drin, ja, also morgens um 5 Uhr dann losfahren irgendwie und...
Ja. Nur, dass wir halt, also ich habe es früher auch gerne mal genossen, im Zuge von Auswärtsspielen auch mal das ein oder andere Bier zu trinken.
Ja.
Das fällt jetzt natürlich aus, weil man natürlich dann auch vor Ort dann ein seriöser Ansprechpartner sein muss und es kommt halt schlecht, wenn man da drei Meter bei der Bierfahne vor sich hat. Von daher ist das jetzt was, wo ich leider darauf verzichten muss. Vielleicht mal ganz spät am Abend nochmal ein Feierabendbierchen, weit nach dem Spiel, das geht vielleicht schon nochmal, aber ansonsten gehen wir ja nicht zum Fußballspiel, um jetzt hier Spaß zu haben, um uns das Spiel anzuschauen und 20 Bier zu trinken, sondern es sind ja andere Themen im Vordergrund. Ja, grundsätzlich gibt es halt Abläufe bei Heimspielen, dass wir halt im Vorfeld von Heimspielen im Stadtgebiet, beziehungsweise im Stadtteilgebiet, in Cannstatt und im Cannstatter Bahnhof auch unterwegs sind, weil das ja der Anspruch von uns sein muss, auch uns damit aufzuhalten, wo die Fans sich treffen, um da auch ins Gespräch zu kommen. Da gibt es natürlich die ein oder andere Lokalitäten rund in Cannstatt, die wir da auch aufsuchen können. Genau, und bei Auswärtsspielen ist, wie gesagt, die Anreise im Mittelpunkt, beziehungsweise auch vor Ort einfach in und um den Gästeblock Gespräche zu führen. Mhm.
Wir haben eine Frage bekommen vom Flowbro auf Twitter, der @cannstatt93. Wie sind die VfB-Fans im Vergleich zu anderen? Könnt ihr da was sagen überhaupt dazu? Vielleicht auch nur aus dem Austausch mit anderen?
Ich fand die Frage, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich habe auch gesehen, die Frage. Und also so wie er mir erscheint, ist er ja auch Fan.
Ja.
Wäre auch die Frage. Also er weiß ja auch, wie er ist vielleicht. Ja. Deswegen, also ist eine sehr allgemein gehalten, die Frage.
Ja.
Genau, ich glaube, es gibt gute Fans, es gibt böse Fans, es gibt dicke und dünne und so wie es halt überall ist.
Ja, also, ja.
Aber tauscht man sich dann quasi mit anderen Fanprojekten dann darüber auch aus, über die eigene, quasi über die, in Anführungszeichen, eigene Fans? Ist das überhaupt ein Thema?
Ja, also ist jetzt nicht so, dass jemand von den anderen Standorten sagen kann, meine Fans charakterisieren sich dadurch und meine anders, weil die Problemlagen sind, die vermeintlichen Problemlagen sind an allen Orten eigentlich dieselben, dass es eine sehr heterogene Fanszene überall gibt, wo man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt die Fanszene in Frankfurt und das ist jetzt die Fanszene in Stuttgart.
Ja.
Ja, es gibt sicherlich Nuancen, wo man sich da unterscheidet, aber es fällt schwer, die Frage zu beantworten, wie sind VfB-Fans vielleicht zu anderen.
Ja, also ich glaube, ein bisschen geht es auch in die Richtung, das kam auch ein, zweimal noch, was auch so ein bisschen Strömung, das immer eigentlich schon auch so ein bisschen bei dem gesellschaftlichen Thema angeht, gibt es sich verändernde Strömungen, da mag es ja auch allgemein gesagt in Deutschland regionale Unterschiede geben, wo man dann halt auch sich dann aber austauscht und sagt irgendwie, hey, unser Gefühl, was wir so mitkriegen, wenn wir den Finger in die Milch halten, da wird es gerade an der Stelle heiß, weil das geht in die eine oder andere Richtung, wo man dann eben sich im Austausch mit anderen auch wieder sagen kann, wie reagiert ihr denn da drauf? Kennt ihr das Problem auch? Mhm. Hattet ihr es schon mal? Habt ihr es? Was macht ihr?
Also ich glaube schon, ja, dass es grundsätzlich schon so ist, dass Deutschland ist ja auch vielfältig und es gibt da regionale Unterschiede und es gibt Orte und auch Vereine, wo vielleicht Gewalt viel mehr ein Thema ist, als es in anderen Standorten der Fall ist. Und da tauscht man sich dann schon dazu aus und oft ist es ja schon so, dass es irgendwie regional gebunden ist, also dass vielleicht Phänomene in Baden-Württemberg ähnlicher sind als wenn man sie vergleicht mit einem anderen Bundesland. Mhm. Da gibt es schon einen regen Austausch. Grundsätzlich zu diesen Strömungen, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört aus seiner Frage, muss man ja einfach auch mal sagen, ich habe vorhin über den Hooliganismus geredet in den 90ern, so sehe ich das ja schon auch ein großer Erfolg der Ultraskultur in Deutschland, dass vielleicht Strömungen dieser Couleur nicht mehr so präsent sind im Stadion. Und dahin ging auch die Frage, glaube ich, so ein bisschen. Also das ist schon ein Riesenerfolg, würde ich sagen.
Ja, ja.
Gerade auch, genau, also früher war es halt nicht so bunt und schick im Stadion, da war es noch ein bisschen rougher. Und
Also ich kann mich auch an diverseste Spiele im A-Block damals noch erinnern. Da war es gang und gäbe, dass der rechte Arm nach oben ging. Ja. Ja. Und jemand sagt was dagegen.
Ja.
Definitiv. Ja.
Kann man sich jetzt fragen, genau, warum das sich verändert hat. Und ich würde es zu großen Teilen schon genau den Leuten zuschieben, dass es deren Errungenschaft ist. Ja.
Ja.
Also ich bin froh, dass es kein Phrasenschwein gibt, weil ich habe jetzt gesagt, dass ein Fußballstadion auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist.
Und das hätte ich die erste Frage auch dann abgezählt tatsächlich. Ja.
Auch in Stuttgart, glaube ich, so, wenn man dann mit offenen Augen durch die Cannstatter Kurve läuft, kann man auch hin und wieder mal Kleidungsmarken oder irgendwelche Sprüche auf T-Shirts entdecken, die man nicht gut machen kann.
Ja, ja.
Deswegen gibt es aber auch den Selbstreinigungsprozess innerhalb auch unserer Fanszene, dass eben Leute auch mal ihre Meinung gesagt bekommen und eben auch mal nicht mehr schaffen, ihre Meinung in der Form dann ins Stadion zu tragen. Das ist ja auch eine Errungenschaft, auf die man heute in Stuttgart schon dann auch stolz sein kann, dass sowas eben nicht an der Tagesordnung ist, irgendwelche diskriminierenden Spruchbänder, wie auch immer. Wie gesagt, ist auch eine Errungenschaft in Stuttgart.
Ist euch das in eurer Arbeit jetzt auch schon so ein bisschen untergekommen? Also wo man dann mal mit Menschen spricht, wo man sagt, okay, das ist eigentlich so von dem, wie man vielleicht auch selber eingestellt ist, schon schwierig, weil es in welche Richtung auch immer sehr extrem wird und man dann aber auch da den Zugang finden muss.
Ja.
Das kann schon durchaus mal vorkommen, gerade jetzt im Zuge von unserer Fantastic Female Ausstellung, wo wir das jetzt Thema gemacht haben, Frauen im Fußball.
Ja.
Gibt es natürlich auch viele Stimmen, die das eben nicht so cool finden, dass man dem Thema so viel Aufmerksamkeit schenkt. Und das sind auch bei weitem nicht Menschen, mit denen man da spricht, die jetzt irgendeinen Bildungsstand haben. Das sind ganz gebildete Leute, die trotzdem sagen, dass man also das kritisch sehen, dass Frauen irgendwie in großen Gruppen irgendeine Rolle spielen. Und man selber auch für sich, wo man eine eigene Wertvorstellung hat, sagen muss, okay, damit kann ich jetzt überhaupt nicht davor gehen. Ja. Was aber auch schon auf zutage tritt, auch, auch bei uns.
Und wie reagiert ihr dann darauf?
Ja, versuchen wir schon irgendwie zu argumentieren, also, klar.
Beziehungsweise ist es eher, dass die Leute dann herkommen und dann Kritik äußern oder tatsächlich alles in den Weiten des Internets?
Internet weniger. Also wenn man mal eben im Bus sitzt mit den Leuten zum Ausgang
fahren
und sagen, hey, ich habe gehört, ihr macht jetzt so eine Frauenveranstaltung, was soll das? Da kann man schon mal auch argumentieren, dass wir der Meinung sind, dass das selbstverständlich dazugehört, dass Frauen wie jeder andere auch sich in einer aktiven Fanszene auch bewegen kann oder sich sein Fan da sein selber bestimmen kann, wie er das möchte, ohne deswegen diskriminiert zu werden. Und dann versuchen wir natürlich schon ins Gespräch zu kommen. Und in der Regel funktioniert das auch.
Ich bin gerade noch mit Kopfschütteln beschäftigt, weil also sowas ist sowas von fremd, aber ja, klar.
Und beim letzten Heimspiel ist mir, glaube ich, auch zu Ohren gekommen, dass es wieder eine gegeben haben soll, die nach dem typischen Sieg-Klatschrhythmus auch furchtbar witzig fanden, in Heil dahinter
zu sein.
Und ich glaube, wird vielleicht der fortschreitende Bierkonsum auch dazu beitragen, dass sowas passiert. Kann man natürlich nicht gutheißen. Und auch was jetzt diese Themen Kleidungsmarken betrifft, das habe ich jetzt in Stuttgart nie als das Riesenproblem wahrgenommen.
Ja.
Dennoch kann es immer wieder mal vorkommen. Und da hat sich aber der Verein ja vor der Saison mit einer neuen Stadionordnung versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Natürlich auch dann das Thema, inwieweit das dann auch durchgesetzt wird. Durch Ordnungsdienste oder durch couragierte Menschen, die im Block stehen und darauf hinweisen.
Ja.
Vielleicht schließen wir da auch gleich die Frage von Rayo Bucanero an, der gerne von euch wissen möchte, wie die derzeitige Situation bezüglich dem Rechtsextremismus in der Stuttgarter Fanszene ist. Könnt ihr dazu was sagen? Könnt ihr dazu ein Statement abgeben, einen Kommentar?
Schon eine sehr dedizierte Frage.
Ja.
Das heißt, auch im Detail kann ich dazu keine aus.
Ist auch nur eure eigene
Meinung. Das muss man schon auch genauso sagen. Ich weiß mal. Ich würde es mal umkehren und eben, wie gesagt, die Idee, wie war es denn früher? Ich glaube, früher war es deutlich schlimmer und deutlich wilder im Stadion. Und zusätzlich dazu vielleicht ein Verweis auf die doch sehr frequente Werbung, in Anführungszeichen, für die Demo gegen Polizeigesetze, die jetzt vermehrt im Stadion zu sehen ist. Und da würde ich schon sagen, dass das jetzt kein explizit rechtes Thema ist, wenn man für Freiheitsrechte eintritt.
Ja,
Also genau, die innere Sicherheit ist meistens ist stärker das Thema vielleicht in solchen Kreisen. Das heißt, das kann man schon so ein bisschen rauslesen, wie oder ich für meinen Teil lese das so ein bisschen raus und ja.
Ja. Wenn gleich natürlich auch sicher Einzelpersonen gibt, die am Wochenende, wenn politische Veranstaltungen sind, eher auf der anderen Seite stehen, aber es ist schon auffällig, dass es eben nicht offen zutage tritt in Form von Spruchbändern oder dergleichen. Dass sowas, das hat es an anderen Standorten schon anders gegeben. Wenn man da an Dortmund, da gab es einmal ein Spruchband, wo jemand Solidarität mit dem nationalen Widerstand auf der Südtribüne bekundet hat. Dass es sowas in Stuttgart nicht gibt, finde ich gut. Dass eben, wie gesagt, Spiegel der Gesellschaft, es gibt sicher Einzelpersonen, die aber für die 90 Minuten einfach den VfB im Vordergrund haben und nicht ihre politische Gesinnung ins Stadion tragen.
Mhm. Wie würdet ihr es denn sehen? Also ich bin ja ein sehr starker Verfechter ganz persönlich davon, dass der VfB als großer Sportverein, als größter Sportverein auch eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen hat und sich immer aus gesellschaftlichen Themen auszuhalten schwierig ist. Ja, also sich da zumindest in der Vergangenheit oft sehr schwer getan hat, sich auch mal zu positionieren. Also gerade das Thema Rechtsextremismus hat sehr, sehr lange gedauert, bis dann auch was passiert ist. Die Folge haben wir ja unter anderem auch gemacht. Aber manchmal hat man das Gefühl, man will niemandem irgendwie wehtun und sagt dann lieber gar nichts.
Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, ich glaube, man hat dann ganz oft auch Angst, dass eine Positionierung in welcher Form auch immer auch eine Gegenmeinung produziert. Ja. Ich glaube, das hat man immer Angst, dass man mit seinen Handlungen, die der Verein macht, auch wieder eine Opposition heraufbeschwört, wie auch immer. Ja. Aber auch dieses Thema, einer unserer Kollegen war davon betroffen, der damals hier bei einer Tagung in Stuttgart sich auf dem Gruppenbild mit dem FCK-AfD-T-Shirt positioniert hat, wo dann der Verein im Stadionmagazin das wegretuschieren wollte. Ja, ja. Da hat uns der jeweilige Kollege auch angesprochen, was ist da eigentlich los mit dem VfB, warum macht er das? Und dann haben wir das eben auch genauso argumentiert, dass der Verein halt immer darum bemüht ist oder in allen Erklärungen, die er rausgibt, sagt, dass der VfB politisch neutral ist, wobei das auch eine komische Formulierung ist, weil alles, was man tut, ist in irgendeiner Form politisch.
Und das ist dann nochmal das extra Thema, was sich dann anschließt. Ja.
Aber ja, ist die Meinung deckt sich schon, dass der VfB dann halt auch hin und wieder mal Möglichkeiten verpasst, sich klar zu positionieren, was vielleicht vielen Menschen auch ein gutes Signal wäre, wenn der VfB mit seiner Ausstrahlung und mit seiner Wirkung auch mal sowas tun würde.
Ja, also ich meine, es gibt ja auch Vereine in Deutschland, große Fußballvereine, die schon in ihrer Satzung, in Präambeln was drinstehen haben, was solche gesellschaftlichen Themen angeht. Ich glaube, da müssen wir selber den Antrag stellen, dass da sowas reinkommt, bevor da.
Das ist wahrscheinlich.
Ja.
Ich nehme es schon auch so wahr wie du, und dass das auch noch ein weiter Weg ist da. Aber vielleicht sind wir jetzt ja auf einem ganz guten Weg mit diesen ganz kleinen Schritten, die wir beobachten konnten schon.
Ja.
Und ja, können hoffen, dass ja auch durch die Twitter-Landschaft und alle anderen Formen der Rückmeldung, das vielleicht mehr Aufmerksamkeit findet, einfach in Zukunft.
Ja. Also ich meine, jetzt haben wir mit Thomas Hitzlsperger auch einen, der sich klar zu seiner Lebensweise bekennt. Ja, also was für eine tolle Galionsfigur das für sowas wäre, ja, einzuführen. Aber, ja.
Da schließen wir vielleicht tatsächlich noch die nächste Frage von Ray Bucanero 74 an, der von euch gerne wissen möchte, ob sich die Kommunikation mit dem Verein seit Juli verbessert hat.
Da kann man erstmal sagen, wer unsere Anschlusspartner beim Verein
auch
sind. Das sind erst die Kolleginnen und Kollegen der Fanbetreuung.
Ja.
Die sind seit Juli unverändert. Es sind der Stadionverbotsbeauftragte und der Sicherheitsbeauftragte, die sind auch unverändert seit Juli. Und es ist die Mitarbeiterin in der CSR-Abteilung, mit der wir gemeinsam dieses Lern- und Stadion-Projekt gemeinsam realisieren. Wir hatten im Vorfeld nie Kontakt zu Wolfgang Dietrich.
Jetzt auch nicht.
Was auch gar nicht so schlimm ist, finde ich. Von daher, also Wolfgang Dietrich wusste auf gar keinen Fall, dass es ein VfB-Fanprojekt gibt und was wir machen.
Ich bin mir sehr sicher, der wusste nicht, was wir machen. Ja.
Und
Sprichbände, ja.
Dementsprechend hat sich für uns seit Juli nichts geändert, außer dass wir natürlich im Vorfeld das wahrgenommen haben, was es da für emotionale Diskussionen gibt und was das für eine Zeit war. Und wo wir natürlich jetzt schon die Hoffnung haben, es gibt ja durchaus gute Signale, dass es da ein bisschen besser zugehen wird zukünftig.
Das, ja, das würde ich schon so sagen, dass wir das schon, also dass ich das schon so wahrnehme jetzt in, aus meiner Perspektive, dass ein bisschen ein frischer Wind weht gerade,
ja.
Und wird sich zeigen, in welche Richtung das geht, aber ich finde, das spürt man schon auch im Stadion erstmal diese, ja, das hat man jetzt gespürt, dass da, ja, dass da eine Befreiung da ist, dass jetzt eben das Präsidententhema durch ist.
Mhm.
Ich bin mal gespannt, wer jetzt dann der nächste Präsident wird. Bei den Namen, die da kolportiert werden, gibt es auch die einen oder anderen, die wir schon mal im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen auch hier hatten.
Ja.
Von daher gibt es da auf jeden Fall auch Kandidaten, die ihr jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt mehr mit uns anfangen können, als Wolfgang Dietrich wahrscheinlich jemals hätte tun können. Von daher sind wir da ganz persönlich und unsere Perspektive vom Fanclub auch sehr optimistisch.
Hat denn, ja, wie würdet ihr sagen, hat so eine Personalie tatsächlich Einfluss auf eure Arbeit? Oder könnte es haben?
Positiv? Positiven? Als Präsident?
Ja.
Also bringt es das,
wenn jetzt einer da ist, der weiß, dass es ein Fanprojekt gibt und vielleicht auch schon zweimal da war?
Ganz marginal vielleicht. Also wie gesagt, die Finanzierungsform, die haben wir irgendwie vorhin klargestellt, das hat einfach keinen Effekt darauf.
Aber gerade wenn es um solche Angelegenheiten gibt, dass sich auch führende Vereinsvertreter auch hier mal hinsetzen und sich mit den ganz normalen Fans an der Basis auch unterhalten und eben nicht nur in ihrer VfB-Freundeskreis, Filterblase irgendwo sich da bewegen, sondern auch mal hier an der Basis auch mal da sind, glaube ich, kann das schon eine Auswirkung haben.
Und auch wenn ein Präsident eben mit Strahlkraft sich jetzt vielleicht auch anderen Themen annimmt, also bei Themen, die wir vorhin besprochen haben, schwierigeren Themen annimmt und sich dem CSR-Thema vielleicht mehr öffnet, kann das natürlich schon auch positive Effekte haben, die dann auch auf uns zurückfallen.
Ja,
So, das, aber genau, nicht ausschließlich auf uns. Ja.
Ich würde mal vorschlagen, wir gehen in den Blog, auf den wir uns jetzt sehr, sehr, sehr freuen. Wir haben jetzt, wenn ich schon sehe, gut eine Stunde Aufnahme.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, da wird jetzt dann noch einiges dazukommen. Wir wollen ein bisschen über Fanprojekte im Allgemeinen reden. Wir wollen, wir haben mehr oder weniger ein paar Themen diesbezüglich vorbereitet. Tatsächlich gab es aber kaum einen besseren Einstieg als die Frage von Lennart, die ich jetzt einfach mal vorlese. Warum dauerte es so lange, bis es in Stuttgart Fanprojekte gab? Welche politischen Ideen stehen dahinter, stehen dagegen? Ihr habt ja ein bisschen den Prozess skizziert, wie es dazu kam, aber vorher genauso angemerkt, dass es Fanprojekte an anderen Orten schon viel, viel länger gibt.
Mhm.
Natürlich ist dann vielleicht vieles immer von einem politischen Willen abhängig, aber könntet ihr da selber Erklärungsansätze bringen?
Ja, wir haben es vorhin kurz darauf eingegangen, dass es da auch Verständnisprobleme gab, was ein Fanprojekt machen möchte und machen soll.
Also gerade zur letzten Meisterschaft war es ja nochmal Thema dann wohl. Und da kam eben dieses Thema dann auf, dass der Verein ja genug Geld habe, auch in diesem Zuge, und es doch selbst stemmen könnte. Also als, quasi als Vorwurf von der Stadt, so haben wir das gehört damals, so würde man das jetzt formulieren, vorsichtig.
Ja.
Und das ist natürlich ganz diametral entgegen der Vorstellung, wie Fanprojektarbeit finanziert wird. Und ja, es braucht immer viele, die an einem Strick ziehen, um sowas hinzukriegen. Also wie gesagt, wir brauchen eine willige Kommune, die sagt, sie hat das Geld, die genug Unterstützerinnen findet. Dann brauchen wir Träger. Dieses Trägerthema ist auch nicht ganz unwesentlich, dass es eben sich Träger finden müssen, die sich dem annehmen und sagen, wir trauen uns das, wir nehmen das Projekt an uns. Und dann brauchen wir auch noch Mitarbeiter. Und wahrscheinlich ist wird es eine Gemengelage aus all diesen Faktoren gewesen sein, die ja, die das dann mehrmals leider schon scheitern lassen. Ja.
Mhm. Was ich vorhin gar nicht gefragt habe, aber vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal interessant ist, wie seid ihr denn aufgehängt? Also im Unternehmen sagt man nochmal so schön, an wen berichtet ihr denn? Also wer ist denn der Chef oder die Chefin?
Genau.
Also unser Trägerverein, der Fanprojekt e.V., hat einen Vorstand und die waren dafür verantwortlich, uns einzustellen und haben auch, wie nennt man das? Dienst zur Fachaufsicht. Die interessiert sich natürlich schon, was bei uns so vor sich geht. Und die sind auch regelmäßig, einmal im Monat haben wir so eine Teamsitzung, wo wir auch über aktuelle Entwicklungen sprechen. Natürlich nicht über einzelne Fälle, sondern über generelle Entwicklungen. Das heißt, denen berichten wir schon. Und es gibt einen Fanprojektbeirat. Fanprojektbeirat hat immer auch die Aufgabe, die Arbeit zu begleiten, Lobbyarbeit auch zu betreiben. Dafür sind ganz verschiedene Vertreter drin. Das sind sowohl Vertreter vom Gemeinderat, es sind Vertreter von, vom Fußballverband, es sind wir als Mitarbeiter und unser Vorstand. Es sind aber auch Vertreter der Vereine, Fanbeauftragte und einer aus der Geschäftsführung. Und es sind auch zwei Vertreter der Polizei dabei, die natürlich da auch wichtig sind in so einem Gremium. Und in dem Rahmen wird auch über allgemeine Entwicklung in unseren beiden Fanprojekten berichtet, was aktuelle Projekte sind, was wir zukünftig vorhaben, was in der Vergangenheit lief und nicht gut lief. Das heißt, da müssen wir schon einen Bericht erstatten. Und im Endeffekt ist es auch so, dass die Finanziers, die Geldgeber natürlich auch wissen wollen, wie wir, was wir getan haben. Deswegen gibt es den schönen Jahresbericht, den wir jedes, nach jeder Saison rausbringen, der jetzt auch in den nächsten drei Wochen wieder für die abgelaufene Saison veröffentlicht wird. Es ist aber nicht so, dass wir irgendwelche Fallzahlen vorweisen müssen. Das heißt, wir sind schon relativ frei in dem, was wir berichten können und dürfen. Wir haben also jetzt nicht den Druck der Stadt, die sagt, ihr müsst so und so viele Leute betreuen und ihr müsst so und so viele Probleme beheben.
Okay, dann, wenn ich es richtig verstehe, dann sind die Beiräte dann auch quasi immer der Kanal in die verschiedenen Institutionen rein, also die Gemeinderäte dann in Richtung der Stadt, die dann auch weitertragen. Die Finanzsituation könnte besser sein zum Beispiel, ist dann deren Aufgabe quasi.
Genau, richtig, weil es gibt so viele Projekte in der Stadt Stuttgart, die vom Gemeinderat auch finanziert werden, da kann kein Gemeinderat für sich beanspruchen, dass er über alles Bescheid weiß. Ja. Und deswegen gibt es ja die Beiräte, dass die Leute eben da das, was da berichtet wird, auch weitertragen können in ihre Fraktionen, in ihre Ausschüsse, wie auch immer, dass man da halt berichtet, was für Arbeit geleistet wird und was da für Erfolge auch erzielt werden. Einfach positive Botschaften überbringen können.
Ist aber kein reines Kontrollgremium. Es geht nicht darum, dass wir da antanzen müssen quasi, symbolisch gesprochen, sondern dass die auch beraterisch tätig werden können, dass wir von dem Netzwerk zehren können, das sich eben dann bildet aus Gemeinderat und all den Funktionsträgern. Genau, ja.
Ja, dann holt auch die Polizei mit drin, haben wir jetzt gehört. Das ist ja auch spannend. Wenn wir auf unsere letzte Folge nochmal mit der Angela von Maniak verweisen können, da haben wir ja ganz viel über Themen aus diesem Kosmos gesprochen. Was ist denn euer Verhältnis, eure Zusammenarbeit oder wie auch immer mit der Polizei?
Also Zusammenarbeit ist ein schweres Wort. Wir haben also keine Zusammenarbeit mit der Polizei, weil wir natürlich um dieses emotionale Thema wissen. Es gibt Gremien, wo man gemeinsam an einem Tisch sitzt, wo man sich austauscht, wo es einfach darum geht, dass wir wissen, da ist der Einsatzleiter XY und wenn wir uns irgendwas mit irgendeinem konkretes Anliegen haben, weil wir mit irgendeinem Einsatz vielleicht ein Problem haben, müssen wir ihn können wir ansprechen und fragen, was da der Hintergrund war. Es ist aber nicht so, dass die Polizei irgendwas von uns wissen will, weil da so sensibel sind die Menschen dann da schon, dass sie unsere Position wissen und was unsere Aufgabe ist und was nicht. Und würde von uns auch niemand auf die Idee kommen, irgendwelche Informationen, sensible Informationen an die Polizei weiterzutragen.
Ja, ja, ja.
Gab es Einsätze, bei denen ihr mal nachgefragt habt?
Ja, wieder. Also es gab gerade in der
Einsätze.
Wenn es darum ging, dass ganz oft auch mit Gästefans, wenn da Kontrollen, zum Beispiel ein aktuelles Beispiel ist Freiburg, wer den Gästeeinlass kennt, in Stuttgart, hat einen relativ schmalen Gang im Kopf. Und da hat die Polizei dann gemeint, mit relativ minimalem Kräfteaufwand maximale Auswirkungen zu erzielen, indem sie da eine Kette aufgebaut hat und den ankommenden Sonderzug, die Leute, die drin saßen, zu stoppen und dort Kontrollen durchzuführen, hat natürlich dazu geführt, dass eine vierstellige Zahl an Personen in diesen Schlauch, den man so nennt, hineingeströmt sind und da natürlich sehr eng wurde, sehr viel Unruhe da war, nicht gescheit informiert wurde, es war dunkel, es war nicht viel da. Und das war natürlich schon ein Punkt, wo man im Nachhinein auch sagen muss, das war ein bisschen schwierig, gerade wenn man die Love Parade-Geschichte im Hinterkopf hat, was mit vielen Menschen auf engem Raum passiert. Und ja, da kamen aber auch die Signale dann schon an.
Okay, das heißt also, ist da quasi euer Feedback in Anführungszeichen wird da auch durchaus dann aufgenommen.
Ja, also die Gremien, die es da rund um den VfB gibt, sind schon so ausgelegt, dass alle Personen, die da an einem Tisch sitzen, auch sich gegenseitig auf Augenhöhe auch wahrnehmen. Ja. Das finden wir halt auch gut, dass wir, wenngleich wir der jüngste Vertreter, also dienstjüngste Vertreter in diesem Gremium sind, trotzdem auf Augenhöhe auch wahrgenommen werden.
Wie sehr das dann wirklich im Einzelfall wirkt, das können wir natürlich nicht abschätzen, aber deswegen werden wir es nicht unversucht lassen und versuchen da eben, genau.
Es gab da auch den Vorfall, dass jetzt aus gutem Grund in Stuttgart die Wasserwerfer nicht mehr zu sehen waren seit 2010, die ja dann aber mit dem Derby und dem Spiel gegen Dynamo Dresden wieder hin und wieder mal zu sehen waren. Und man auch dann sagen, warum eigentlich, also was ist hier eigentlich vorgefallen, dass plötzlich die Wasserwerfer wieder zum alltäglichen Einsatzmittel gehören. Und
gab es eine Antwort?
Ja, durchaus. Ich möchte nicht über einzelne Aussagen da wiedergeben aus diesen Gremien, aber ja, es gibt ja schon auch immer ganz verschiedene Einsatzleiter, die verschiedene Einsatzmittel auch anders gewichten und das ist also schon ein Thema auch in Stuttgart, dass man da in solchen Gremien besprechen kann. Wie gesagt, es gibt ein Gremium, was sich vor jedem Heimspiel trifft. Es sind alle Funktionsgruppen beteiligt, die rund um so ein Heimspiel irgendwo im Einsatz sind. Das sind natürlich Polizei, Ordnungsdienst, das sind Veranstaltungsleiter, Stadionbetreiber, Sicherheitsbeauftragte, Fanbeauftragte und Fanprojekt. Und da werden mal mehr und mal weniger interessante Themen besprochen, aber es geht da eben auch um mal Themen, die durchaus fanrelevant sind. Mhm. Gibt es Alkoholverbot im Stadion oder im Gästeblock? In der Regel, wenn es ein Alkoholverbot im ganzen Stadion gibt, sind meistens die VIPs davon ausgenommen.
Hoffentlich.
Die können offenkundig besser mit Alkohol umgehen.
wo dürfen anreisende Fans parken?
Ist das dann auch der Ort, wo diese Klassifizierung eines Hochrisikospiels
kommt? Durchaus, ja. Da gibt es verschiedene, ist meistens eine Einstufung von der Polizei und vom Verein, die da je nachdem, wie sie das gewichten, wie sie das sehen, da gibt es ja auch mal verschiedene Verantwortungsbereiche, wenn die Polizei natürlich eher auf Situationen auf den Anreisewegen auch schaut, ist der Verein natürlich nur darauf bedacht, was bei ihm im Stadion oder in dessen Umfeld passiert. Deswegen gibt es da durchaus auch mal verschiedene Ansichten davon, aber da ist dann auch die Klassifizierung, die dort stattfindet, die natürlich dann auch wieder eigene Maßnahmen nach sich ziehen. Genau, und da gibt es aber durchaus auch Momente, wo man merkt, dass man doch auch was positiv bewirken kann. Das hat mir in den letzten 2,5 Jahren, wo wir jetzt damit dabei sind, schon ein bisschen auch schon Spaß gemacht, mich damit da einzubringen. Wenn man da konkret an das Relegationsspiel denkt, das wir ja glücklicherweise und unglücklicherweise hatten, da hatten wir jetzt ja zuerst zu Hause gespielt gegen Union Berlin und der Gegner stand eigentlich erst 3 Tage vorher so richtig fest. Es war aber bekannt, dass Union Berlin mit einer sehr hohen Zahl an Fans anreisen wird. Ja. Das Ganze im Sonderzug, der wiederum aufgrund von Lenkzeiten der Lokführer total früh da sein wird, mehrere Stunden vor Stadionöffnung. Mhm. Und wo es natürlich im Vorfeld zwei gegensätzliche Ansichten von dieser Situation gibt, während die auf Sicherheit bedachten Funktionsgruppen dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, um Himmels Willen, was machen wir jetzt mit 800 Berlinern?
Wie beschäftigen wir die so?
Die werden halb Stuttgart zerlegen, was machen wir mit denen? Und wo wir dann aber gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Fanbetreuung uns zusammengesetzt haben und gesagt, wie können wir denn eine Alternative schaffen zu dem Drama, dass jetzt hier 800 Leute gekesselt werden, 5 Stunden festgehalten werden und dann im Kessel zum Stadion gebracht werden. Da hatten wir halt irgendwann die Idee gehabt, dass es ja in Bahnhofsnähe einen schönen Biergarten gibt, wo man im Zuge der Willkommenskultur einfach sagen kann, hier,
lasst euch gut gehen.
Könnt da reingehen, das ist, seid verpflegt und seid herzlich willkommen in Stuttgart. Ja, und das war im Nachhinein auch schön zu sehen, dass es da durchweg nur positive Rückmeldungen gab. Ja. Es ist nichts zu Bruch gegangen, es haben sich alle vorbildlich verhalten und es hat dann vielleicht auch der Polizei dann ein bisschen die Augen geöffnet, dass dann Fußballfans nicht immer automatisch diejenigen sind, die für ein Sicherheitsrisiko sorgen, sondern die sich auch wie ganz normale Menschen durchaus auch verhalten können. Und das war eben so, was ich sagen wollte, in so einem Gremium durchaus was, wo man im Sinne der Fans was bewirken kann, was dann auch den Fans zugutekommen kann.
Ja, schade, beim Relegationsrückspiel habe ich sowas nicht wahrgenommen.
Ja, es war ein bisschen anders ab. Ja. Tatsächlich ist mir aus dem letzten Gespräch mit Angela das Stichwort materielle Hochrüstung sehr im Kopf geblieben. Jetzt habt ihr das auch ein bisschen über die Jahre verfolgen können. Welchen Eindruck habt ihr denn in der generellen Entwicklung, wie die Polizei wahrgenommen wird, wie die Polizei selber handelt und inwieweit der Anspruch und Wirklichkeit vielleicht auch ein bisschen auseinanderfallen?
Schwierig, also ich möchte jetzt kein Polizei-Bashing betreiben.
Das soll auch gar nicht in die Richtung natürlich
gehen. Und das beurteilen, was wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren mitgekriegt haben. Ja. Davor war ich als ganz normaler Fan vom Fußball und habe das natürlich auch ein bisschen mitgekriegt und eine kritische Einstellung darauf entwickelt, wo wir natürlich jetzt in unserer Rolle etwas objektiver drauf schaut. Nichtsdestotrotz merkt man natürlich schon, dass aber gerade der Wasserwerfer wieder ab und zu mal dasteht. Jetzt wahrscheinlich bei den Spielen gegen Dynamo Dresden und Karlsruhe SC, die jetzt wieder anstehen, wird es wahrscheinlich wieder so sein, weiß ich nicht, was da passiert. Aber was jetzt dazu kam, ist einfach die Drohne, die Polizei seit letztem Jahr, glaube ich, sogar schon einsetzt. Das ist einfach ein teures Gerät, was man jetzt zur Verfügung hat und auch dementsprechend auch einsetzt. Weil es ein bisschen unauffälliger ist als ein Wagen, der mit einer großen Kamera vorne wegfährt, vor irgendwelchen Fanmärschen. Das ist also schon jetzt in den letzten Monaten immer wieder ein Thema, wie die Polizei agiert, auch bei Heimspielen.
Aber wenn ihr meint, dass es quasi, oder wenn du jetzt meint, dass man es quasi objektiver sieht, hilft das dann quasi wahrscheinlich in einem Gremium zu sitzen und dann die anderen Perspektiven, die höchstwahrscheinlich dann auch immer ergänzende Perspektiven sind, auch zu hören?
Ja, durchaus. Also es ist schon immer interessant, wie das die Polizei immer argumentiert, im Einzelfall, in jedem Spiel, warum es jetzt unbedingt notwendig ist, einen Wasserwerfer dahin zu stellen, Abschreckung oder nicht, wie auch immer. Und wie die Polizei vielleicht auch selber so einen Einsatz einschätzt, so eine ganz enge Begleitung vom Sonderzug, der ankommt in Unterzölkern bis zum Stadioneingang oder eine Kontrolle im Gästeeingang, wie man das halt von der Polizei einmal wahrgenommen wird, warum man das getan hat. Man muss ja nicht immer mit seiner eigenen Meinung einhergehen, aber es ist schon immer sehr lehrreich, damit drin zu sitzen.
Ja, gerade das Stichwort Wasserwerfer ist, finde ich, schon ein gutes Beispiel, um einfach aufzuzeigen, dass halt Fußball und Fußballfans schon definitiv als Versuchsfeld herhalten.
Ja.
Das kann man dem Beispiel irgendwie klar machen, finde ich. Und einfach auch, weil halt tatsächlich halt sehr viele Menschen jedes Wochenende Fußball gucken und es ist leider halt für die Polizei eine hervorragende Methode, um einfach zu sagen, hey, jedes Wochenende sind so viele Menschen beim Fußball, da können wir unsere Taktiken und Strategien und Methoden und auch neue Techniken natürlich hervorragend ausprobieren.
Ja, ja.
Was wir natürlich scheiße finden, aber
wenngleich aber in den letzten Monaten, also es gab nach dem Derby gegen den Karlsruhe SC, gab es einen Sicherheitsgipfel, wenn ich den Begriff furchtbar finde, aber es gab halt einen großen Druck, auch medial, wie man jetzt mit solchen Geschehnissen umgeht. Und da gab es einen Sicherheitsgipfel im Innenministerium und da ist aber dann entstanden, dass es Stadionallianzen geben soll. Das ist ein sehr großes Wort dafür, dass einfach verschiedene Funktionsgruppen sich zu verbindlichen Gesprächen treffen sollen und einfach verschiedene Meinungen, verschiedene Expertisen einbringen sollen und am Ende da eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird, wie man bei solchen Spielen vorgeht. Da hat die Polizei auch gesagt, im Zuge dieser Schadenallianzen reduzieren sie ihre Einsatzkräfte oder sind zumindest nicht mehr so sichtbar. Das habe ich persönlich schon auch irgendwie so wahrgenommen, dass es eben gerade auf der Heimseite nicht mehr so eine enge Begleitung gibt, nicht mehr so viele Einsatzkräfte zu sehen sind. Genau, wer da was zu den Stadtallianzen noch lesen möchte, gab es jetzt erst letztens in der Elf-Freunde einen schönen Bericht von dem verantwortlichen Mitarbeiter im Innenministerium, der so ein bisschen aufgeschüttelt hat, was da auch die Rolle der Fanprojekte und Fanbetreuung sind.
Ja.
Aber ich finde, dadurch, dass es diese verbindlichen Gespräche gibt, hat man schon geschafft, da ein bisschen gegenseitiges Verständnis zu werden und auch bei der Polizei vielleicht ein paar Ansichten zu etablieren, was denn Fans so über Polizeieinsätze denken und was es da für berechtigte Kritikpunkte gibt. Also da ist halt unser Plädoyer, einfach miteinander zu reden, auch auf solchen Ebenen, wie es halt beim Verein im Vorfeld von so Spielen passiert.
Und genau, im Umkehrschluss gibt es uns hoffentlich auch die Möglichkeit, jetzt wieder im Hinblick auf die Spiele, gerade die schwierigen Spiele gegen Karlsruhe und vielleicht auch gegen Dresden, zu sagen, ja hallo, wir haben doch diese Stadionallianzen und wir haben doch diese Willkommenskultur. Wollen wir die jetzt alle vergessen, weil jetzt diese Spiele anstehen, oder können wir uns darauf berufen, dass wir da mal was installiert haben, das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Mhm. Da versuchen wir natürlich schon drauf zu verweisen dann.
Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist sicherlich dann auch nochmal bundeslandübergreifend mit den anderen Fanprojekten ein sehr interessantes Thema, weil das haben wir ja auch gelernt, die Polizeien ja unterschiedlich vorgehen nach ihren Vorgaben. Also diese Vorkommnisse aus Dortmund und so weiter hat man ja alle im Kopf, und das, was hier vielleicht funktioniert und wo man irgendwo auch was etabliert, dann was ganz gut läuft, ist ja nicht notwendigerweise übertragbar in irgendein anderes Bundesland zum Beispiel. Oder umgedreht natürlich genauso.
Wenn wir nochmal auf dieses Thema Polizei und Fanprojekt zu sprechen kommen, aus aktuellen Anlass, weil wir, jetzt haben wir Donnerstagabend, morgen fahren wir nach Bielefeld. Mhm. Da gab es ja beim letzten Spiel die Bilder, die auch durch die Medien gingen, von der Einsatzsituation vor Ort, ja. Wo es einen sehr übergriffigen Ordnungsdienst gab, der auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass es dort eskaliert ist.
Ganz entscheidend.
Ganz entscheidend dazu beigetragen.
Ja. Könnt ihr da vielleicht nochmal kurz skizzieren, was passiert ist für die, die es damals nicht mehr mitbekommen haben?
Also es gibt den Ordnungsdienst, der am Gästeeingang dafür zuständig ist, die Personen zu kontrollieren, das Material, was da mitgeführt wird, Fahnen, Kugelhalter, wie auch immer, zu kontrollieren. Und schon als wir an dem Tag ankamen, haben wir da gesehen, dass es da ein paar Ordner gibt, die abenteuerlich aussehen, die jetzt ziemlich motiviert auch aussehen. Und okay, das waren wir jetzt eigentlich so nicht gewohnt von vergangenen Auswärtsspielen, wo wir waren. Und unser Eindruck hat sich dann ja nicht getäuscht, sondern es hat dann nicht lange gedauert, bis es da die Stimme hochgekocht ist und es da wüste Schlägereien gab, und als dann der Ordnungsdienst nicht mehr damit klarkam, kam die Polizei zur Hilfe dazu, und ja, dann gab es halt sehr unschöne Szenen, auch was mit flächendeckendem Einsatz von Pfefferspray betrifft. Genau, und dann gab es dann eine hohe zweistellige Zahl an Personen, die festgehalten wurden in dem Einlassbereich und eine intensive Personenkontrolle und erkennungsdienstliche Behandlung zugeführt wurden. Da waren die beiden Fanbeauftragten, die es in dem damaligen Zeitpunkt gab, auch dabei, das mit zu begleiten. Und auf einer etwas erhöhteren Position hat sich dann der Einsatzleiter auch mit ganz verschiedenen, mit dem Sicherheitsdienstleiter und verschiedenen anderen Funktionsgruppen zusammengefunden. Da waren wir dann auch dabei. Und dann ging es halt darum, was passiert jetzt mit den Leuten, die jetzt da in diesem Kessel stehen.
Ja.
Und da war die Aussage der Polizei, die haben heute im Stadion nichts verloren. Also die sehen das Spiel auf gar keinen Fall. Und das ist halt schon der Punkt, wo wir dann sagen, hey, das ist Montagabend, die Leute sind hierher gefahren, mehrere Stunden, wollen einfach ihren Verein sehen. Wenn irgendwelche Straftaten passiert sind, hat das die Polizei garantiert auf einer ihrer vielen, vielen Kameras drauf. Es wird danach die Arbeit der Polizei sein, das auszuwerten, und für den heutigen Tag macht es überhaupt keinen Unterschied, ob die jetzt drin sind oder draußen für die Polizei. Das heißt, es wäre im Sinne der Deeskalation durchaus sinnvoll, die Person jetzt einfach an ihrem Stadionerlebnis eben nicht zu hindern. Und letztendlich waren alle drin und es ist noch nichts passiert, alle waren zufrieden. Dass es danach natürlich noch Konsequenzen hatte mit Stadionverboten, wie auch immer, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber an dem Abend war es einfach wichtig, dafür zu sorgen, dass eben die Leute nicht um ihren Stadionbesuch gebracht werden. Mhm. Und das, was wir halt auch dann in der Woche machen, ist halt Vor- und Nachbereitung von so Spielen. Und wenn jetzt es wieder darum ging, jetzt fahren wir wieder nach Bielefeld, war natürlich schon unsere Frage auch in Richtung Bielefeld, was ist denn mit dem Ordnungsdienst? Selbe Herr wieder da, wir haben da auch innerhalb der Fanbrücke da auch nachgefragt und nochmal sensibilisiert, achtet mal drauf, ist derjenige da, um den es da geht, weil er schon sehr markant war. Und letztendlich haben wir jetzt gehört, dass es einen anderen Ordnungsdienst in Bielefeld gibt, auch aufgrund der Rückmeldungen aus diesem Spiel.
Die wurden, so haben wir es erfahren, direkt nach dem Spiel quasi, wurden die betreffenden Personen da ausgetauscht. Mhm. Das spricht schon ganz klar, finde ich, auch für den Fall, das einfach aufzeigt, dass die da falsch agiert haben.
Aber das sind eben auch solche Momente, wo wir sagen, an Spieltagen, dass wir da gemeinsam mit den Fans betreuern, die da sind, wo wir uns ja schon für uns beanspruchen, dass wir eher auch, wenn es gewünscht ist, Fürsprecher für Fananliegen sind, für Fanthemen sind, dass wir da positive Entscheidungen mit beeinflussen können.
Heißt, Spiel angucken ist dann auch das eine oder andere Mal nicht.
Ja, wenn ich jetzt an das letzte Heimspiel, es gibt ja nicht immer noch Probleme zum Glück.
Ja,
auch ganz normale Spiele. Ja, ja. Jetzt, wenn ich das Spiel gegen Kräuter Fürth letztes Wochenende, da war ja gar nichts.
Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich in dem Spiel vielleicht 10 Minuten gesehen. Das hat mich in den letzten Jahren nicht immer gestört, weil die Spielweise von unserem Verein nicht immer so sehenswert war. Aber jetzt im letzten Spiel, wie gesagt, ganz normale Gespräche führen mit jemandem, den man kennt oder die man kennenlernt. Mhm. Genau, also ich kann mich nicht an viele Spiele erinnern, wo ich
90 Minuten
Fußball geschaut habe.
Okay. Muss und ist ja auch nicht unser Fokus halt.
Ja. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf das Thema Behörden zurückkommen, da gab es ja jetzt auch in Leipzig einen Vorfall, wo ja das dortige Fanprojekt, wenn ich es richtig weiß, wo da vorgeworfen wurde, um es mal so zu formulieren, dass es eine Bildung einer kriminellen Vereinigung ist.
Ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren?
Mhm. Also es ging um die Fanszene von Chemie Leipzig, die ja auch für sich klar beansprucht, eine eher linksorientierte Fanszene zu sein.
Ja.
Und es gab dann wohl einen oder anderen Vorfall, wo persönliche Angriffe auf eher rechtsorientierte Fans in Leipzig gegeben haben soll. Und das wurde einer kleinen Personengruppe an Chemie Leipzig Fans nachgesagt. Dementsprechend fanden dann umfangreiche Überwachungsmaßnahmen statt, weil man versucht hat, diese Gruppe zu einer kriminellen Vereinigung zu deklarieren.
Mhm.
Und der Kollege aus Leipzig vom Fanprojekt, von seiner natürlichen Berufspraxis her, beschäftigt sich natürlich mit diesen Personen und so wie wir das auch anstreben oder versuchen, gemeinsam zu Spielen zu fahren, Räumlichkeiten anzubieten. Es gab in Leipzig dann auch, was auch rausgekommen ist, eine begleitete Bildungsfahrt in den Landtag nach Dresden. Und irgendwann hat der Kollege aus Leipzig halt festgestellt, dass er auch von diesen Überwachungsmaßnahmen betroffen war. Also er wurde abgehört, seine ganz normalen Freizeitaktivitäten auch, mit dem, wie man sich getroffen hat, in welcher Begleitung er essen war.
Was er eingekauft hat, waren wir richtig glücklich bei
euch Freunde. Es gab drei Akten, die bekannt wurden, mit insgesamt 900 Seiten und ganz viele Akten, die noch nicht auf Vorlagen.
Ja.
Es wird wahrscheinlich eine Tagesordnung sein, dass viele Fans auch überwacht werden, aber es war halt schon ein Sonderfall, dass ein Kollege der Fanprojekte auch von diesen Überwachungsmaßnahmen betroffen war.
Mhm.
Und der Vorwurf ihm gegenüber lautete, er habe die Bildung einer kriminellen Vereinigung unterstützt durch sein Handeln.
Okay.
Eben, indem er eben Räumlichkeiten angeboten hat, gemeinsam Reisen organisiert hat, rechtliche Fragen mit ihm gemeinsam erörtert hat.
Was er von Berufs wegen seine Aufgabe ist.
Er hat nichts gemacht, als das, was laut NKSS zu seinem Konzept, zu seiner Arbeit gehört, hat er einfach möglichst teilgetreu versucht umzusetzen. Und das ist ihm zu Verhängnis geworden, weshalb er deshalb wegen Unterstützung der kriminellen Vereinigung auch ins Blickfeld der Behörden gerückt ist. Und das ist natürlich ein einmaliger Skandal bis jetzt, wo sie zu dem damaligen Zeitpunkt auch alle Fanprojekte solidarisch gezeigt haben. Und letztendlich wurde die ganze Geschichte eingestellt, dadurch ist es auch erst bekannt geworden. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon ein einmaliger Vorgang, dass jemand wegen seinem Beruf, den er ausübt, auch persönlich,
Du hast es gerade schon angesprochen, wie habt ihr darauf reagiert?
Ja, es war in der ganzen Anfangszeit, als es uns gab, gab es schon innerhalb der Fanlandschaft einen Austausch darüber und man hat sich mit dem jeweiligen Kollegen halt solidarisch erklärt. Man hat das ganze Thema auch rechtlich ein bisschen versucht aufzuarbeiten, was denn dahinter steckt, warum so eine Überwachung stattfindet. Ich glaube, wie und warum man Fangruppen als kriminelle Vereinigung deklariert, das ist dann eher juristisches Fachgebiet, das ist nicht unser Ding. Aber ja, letztendlich haben wir dann zum Entschluss, dass man da eine große Öffentlichkeit für erzeugen muss. Weil,
die blieb leider, glaube ich, so ein bisschen aus. Also man hatte sich eigentlich mehr durch die bundesweite Vernetzung, hatte man sich schon mehr erhofft, weil es ist ja schon ein riesiger Skandal.
Absolut.
Und ich weiß nicht, ob unser Berufsfeld dafür vielleicht zu uninteressant ist für die Öffentlichkeit oder was genau dazu geführt hat, aber es war nicht so öffentlich und es wurde nicht so breit getreten, wie wir uns das gewünscht hätten, um dem einfach Gehör zu verschaffen, dem Unrecht, dem da passiert ist. Ja.
Was macht sowas mit einem persönlich? Also ich weiß nicht, ob ihr euch, bevor ihr angefangen habt, überlegt habt, was kommt auf mich zu und so weiter, da hört man wahrscheinlich nicht drauf kommen, okay, und jetzt gerate ich vielleicht irgendwie ins Visier irgendeiner Behörde und werde sehr in meinen Persönlichkeitsrechten angegriffen.
Ja, ob mir das im Vorfeld so bewusst war, weiß ich nicht. Also ich glaube, das entwickelt sich, wenn man solche Geschichten halt hört von anderen Kollegen. Klar. Oder wenn man halt, wie gesagt, es gibt kaum Fälle, wo sowas passiert, seitens der Staatsanwaltschaft in der Vorlage, muss man sagen, wo man natürlich das erste Reflex sagt, nein, mache ich nicht. Gegenüber, es würde mein ganzes Vertrauensverhältnis zu den Leuten, die ich betreue, die ich begleite, untergraben. Ich sage, mach keine Aussage. Dass es dann aber durchaus dann so weit gehen kann mit Ordnungsgeld und Androhung von Beugehaft, ist dann irgendwann die Grenze erreicht. Ja. Das trifft einen natürlich dann schon persönlich und wo man sich dann schon zu Gedanken macht, oh Gott, was ist hier das eigentlich, was passiert hier eigentlich? Da das sehr, sehr selten vorkommt, mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen. Aber ja, man nimmt das schon wahr, dass man in einem Berufsfeld dann unterwegs ist, wo sowas durchaus mal vorkommen kann.
Und da schließt sich dann der Kreis zu dem, was wir vorher hatten mit dem Zeugnisverweigerungsrecht, das fehlt, was zumindest so ein Fail-Safe irgendwie wäre dann.
Genau, also da sind wir als Eventprojekte dran, zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der mobilen Jugendarbeitenden, weil die mobile Jugendarbeit auch mit Zielgruppen zusammenarbeitet, die öfteren mal über die Stränge schlägt, auch von Verfolgung betroffen ist. Deshalb hat man da also einen Verbündeten gefunden. Wir sind selber nicht in der Arbeitsgruppe drin, aber es gibt diese Arbeitsgruppe, die sich da Gedanken drum macht, wie man das am besten einbringt und ob man dafür eine Mehrheit vielleicht auch im Bundestag findet.
Ja, das ist noch ein langer Weg, also es ist noch viel Lobbyarbeit nötig, glaube ich, bis es mal so weit sein wird.
Ja, ist ja eigentlich schon komisch. Ja. Fußball ist so ein großes Geschäftsfeld, muss man einfach mal sagen, wo so viel Geld umgesetzt wird. Und trotzdem ist ja die Gruppe derer, die in Fanprojekten arbeiten, wir haben es ja gehört, dann doch noch sehr überschaubar. Also da kennt man sich ja fast persönlich alle mit Namen.
Dann nicht mal auf dem gesetzlichen Radar in der Form.
Richtig, genau.
Dann lass uns doch noch ein bisschen zu so ein paar Grundsatzthemen kommen, die uns persönlich interessieren. Und recht bewusst offen gestellte Frage, die uns während der Vorbereitung der Sendung in den Sinn gekommen ist, ist, wie viel von eurem Handeln ist Reaktion und wie viel von eurem Handeln ist tatsächlich Prävention?
Das ist auch wieder eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber grundsätzlich sind wir als Sozialpädagogen und Sozialarbeiter ganz klar in der Prävention zu verorten. Ich will das jetzt auch nicht in Prozenten angeben, weil das ist schwierig, aber grundsätzlich haben wir die Idee, dass wir präventiv tätig sind, sein können und Reaktion nur im äußersten Notfall angebracht ist und oder vielleicht auch in Einzelfällen gar nicht mehr funktioniert. Also eigentlich wollen wir durch unsere Arbeit so wirken, dass Reaktion natürlich nicht immer nur notwendig ist, um das Bild jetzt fertig zu machen.
Eine Ausnahme bildet vielleicht der Bereich der Stadionverbote, wo wir seit letzter Saison in der Stadionverbotskommission im VfB Stuttgart mit dabei sind. Ja. Da geht es natürlich um Vorfälle, die für den einzelnen Betroffenen in der Vergangenheit rühren. Das ist natürlich was, was man auch blickend mit dem Menschen dann, wenn er sich einem anvertraut, arbeitet, was da passiert ist, um das Fuß aufzuarbeiten. Aber grundsätzlich ist natürlich viele unserer Angebote eher auf Prävention ausgelegt. Wenn es darum geht, so eine U18-Fahrt zu machen, dass man eben auch mal Jugendlichen bei so einer alkohol- und nikotinfreien Fahrt auch mal Möglichkeiten aufzeigen kann, dass man eben nicht an den Spiegel ankommen muss und mit 2 Promille noch sehen muss, dass man gerade noch ins Schale reinkommt, sondern dass man einfach suchtpräventiv auch mal solche Angebote schaffen kann. Das heißt, kann ich mich nur anschließen, dass wir eher auf Prävention setzen.
Ja, ich hätte es jetzt auch so nach euren Schilderungen auch so aufgefasst, dass wahrscheinlich die Reaktion gehört schon auch irgendwie immer dazu. Wenn Leute zu euch kommen und ein Problem haben, dann reagiert man auf das Problem, aber wahrscheinlich ist ja dann das große Ziel tatsächlich daraus, was abzuleiten, eine Maßnahme zu entwickeln, im Kleinen wie auch im Größeren vielleicht, um eben präventiv dann arbeiten zu können.
Ja, genau, das wird jetzt sehr fachtheoretisch, aber selbst wenn eben schon was passiert ist, dann haben wir immer noch die Idee, dass es natürlich beim nächsten Mal vielleicht nicht nochmal passiert und hoffen, dass das eben genau präventive Züge haben kann, unser Angebot dann.
Ja.
Also, ja.
Mit gleichen Reaktionen, wenn man da eine Veränderung erzielen möchte, ein Verständnis dafür immer nur funktioniert, wenn man ein tiefes Vertrauensverhältnis auch hat. Mhm. Ich kann zu niemandem Fremden gehen und sagen, das fand ich scheiße und du, mach das mal bitte nicht. Mhm. Und das klappt dann nur, wenn man schon Zugang hat und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Und wie gesagt, das deswegen unser Hauptaugenmerk in den nächsten Monaten und Jahren auch, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen zu vielen Leuten.
Ja. Ja, wenn man noch mal ein bisschen breiter wird, wir haben es jetzt an verschiedenen Stellen schon mal gehabt, hatten es ja vorhin auch gesagt, irgendwie, dass im Stadion versammeln sich zu jedem Spiel so viele Leute, die alle ihre unterschiedlichen Themen mitbringen, in ganz unterschiedlichen Aspekten irgendwie Meinungen haben oder in Richtungen gehen. Wir hatten vorher das Thema Sexismus im Rahmen von Fantastic Females, wo ihr da unfassbarerweise angegangen werdet, warum man sowas macht. Habt ihr, ich meine, ihr macht es jetzt erst seit zweieinhalb Jahren, aber auch in den zweieinhalb Jahren kann man schon Erfahrung sammeln oder vielleicht auch aus anderen Fanprojekten im Austausch. Verändert sich da was? Also
unter welchem Aspekt?
Man sieht es ja jetzt häufig, nehmen wir mal, keine Ahnung, das Thema Klimawandel als Debatte. Ja, da gibt es ja zunehmend zwei unversöhnliche Lager. Man schafft es eigentlich auch kaum noch miteinander konstruktiv zu sprechen. Mhm. Und das lässt sich natürlich auf eine politische Ausrichtung übertragen. Das lässt sich auf die Einstellung zum anderen Geschlecht übertragen, wie auch immer. Mhm. Verändert sich da was wahrnehmbar für euch? Also so wie man auch das Gefühl haben kann zumindest, das mag auch jeder vielleicht für sich anders bewerten, aber dass sich auch gesamtgesellschaftlich da was verändert, ist es auch in dem Mikrokosmos bei euch spürbar?
Das ist auch wieder eine heftige Frage.
Oder sind es nur so punktuelle Dinge, gerade bleiben wir mal bei Fantastic Females, wo man es dann aufhängen kann, wo dann die Leute kommen und sagen, ja, was soll das eigentlich, Frauen haben im Fußball nichts zu suchen. Zum Beispiel.
Also vielleicht ist die Zeitspanne, in der wir jetzt aktiv sind, in zweieinhalb Jahren, noch ein bisschen zu klein, um das zu betrachten. Aber gerade das Frauenthema lass uns das über 10 oder 15 Jahre spannen. Ich würde schon sagen, dass aus meiner Wahrnehmung sich das positiv verändert hat. Mhm. Dass es, das kann ich natürlich nur für meine Erlebnisse wiedergeben, die ich erlebt habe. Und selbst, aber da habe ich schon das Gefühl, dass es vielleicht Frauen ein kleines bisschen angenehmer mittlerweile ist, ins Stadion zu gehen, als es früher der Fall war.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir da quasi das Level erreicht haben, das wir erreicht haben sollten. Mhm. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich. Und das lässt sich schon wahrnehmen, unter anderem eben auch durch so Veranstaltungen wie die Fantastic Females, dass man eben auch Frauen und weiblichen Fußballfans einfach auch eine Bühne bietet. Ja. Mhm. Für ihr Fan da sein.
Und auch die Personen, die vielleicht gesagt haben, das finde ich nicht gut, dass die Ausstellung hier ist und kann ich mich nicht anschließen, die haben sich dann trotzdem, dadurch, dass wir die Veranstaltung gemacht haben, vielleicht selbst Fragen dazu gestellt.
Ja.
Wie finde ich das und wie setze ich mich damit auseinander? Und das ist auch eine Möglichkeit, einfach mal sowas zu erzählen, dass wir die Gedanken darum machen, egal ob sie jetzt das unterstützen wollen oder nicht, aber man macht sich Gedanken drüber, wenn man so ein Thema hat, wenn man anregt.
Und genauso, also das Gewaltthema ist ja immer super schwierig. Also was machen wir jetzt mit der Gewalt? Ist sie jetzt stärker geworden? Ist sie schwächer geworden? Ja. Steigt sie gerade immens? Was ich da gerne erzähle, ist eine kleine Anekdote. 1932 gab es das Finale der Süddeutschen Meisterschaft in Stuttgart im Neckarstadion zwischen, glaube ich, FC Bayern und Frankfurt. Und es musste 1932 abgebrochen werden, weil die Zuschauer sich so auf die Köpfe geschlagen haben, dass der Schiedsrichter gesagt hat, aber das funktioniert nicht mehr und die Spieler mussten irgendwie schnell rausgeholt werden. Das heißt, das
Gewaltthema ist kein neues Thema, das ist erstmal ganz wichtig zum Feststellen. Das war früher auch schon vorhanden. Und ich glaube auch, jetzt wieder Rückgriff auf die 80er und 90er, dass das Gewaltthema abgenommen hat, dass es nur vielleicht anders beleuchtet wird. Dass es, dass wir heutzutage natürlich eine ganz andere Möglichkeit haben, Gewalt darzustellen. Also oder auch einfach das Fußballspektakel zu verkaufen durch soziale Medien, durch das ganze große Business, kann man das natürlich ganz anders porträtieren, als es früher in Asien der Fall war. Da gab es die Sportschau und wenn man da nichts gesehen hat vielleicht, dann war es das halt. Aber auch da sind natürlich Sachen passiert. So. Deswegen würde ich aus meiner Perspektive sagen, dass die Gewalt nicht zugenommen hat.
Aber welche Rolle, wenn wir schon bei dem Thema sind, spielen für euch denn die Medien dann? Die Medien ist natürlich eigentlich sehr, sehr deplatzierter Begriff, weil es am Ende ja nicht die Medien gibt, aber sagen wir mal die unterschiedlichen Schwingungen, die manche Nachrichtenportale mit sich bringen, wie oft mit Framing auch gearbeitet wird, das ist ja ein Wort, das jetzt in den unterschiedlichsten Kontexten in letzter Zeit sehr viel an Aktualität gewonnen hat. Wie nehmt ihr das denn wahr? Also die, sagen wir mal, mediale Berichterstattung?
Es ist schon also schwierig, teilweise, wenn es jetzt wahrscheinlich gerade wieder auf das nächste Derby hinauslaufen wird, wird es wieder auch viele Berichte geben auf das vergangene Derby. Und es wird garantiert in jedem Fernsehbeitrag die 2-3-sekündige Sequenz zu sehen sein, wie irgendeine Leuchtspur aus dem Gästeblock auf das Feld fliegt. Und da spielt der Fußball gar keine Rolle mehr, da geht es nur das Derby nur darauf reduziert, wie Gästefans über die Stränge geschlagen haben. Ja. Es ist zu kritisieren, keine Frage, eine Leuchtspur hat nicht da im Stadion was verloren, aber es wird dann für die breite Öffentlichkeit, die Sport im Dritten irgendwann guckt, wird nur wieder präsent sein, alles klar, jetzt ist wieder das Survey, wo irgendwelche Fans wieder mit Pyrotechnik um sich werfen. Da sind halt die Vereine dann auch angehalten, da auch in Richtung Öffentlichkeit auch mal zu sagen, nee, hier geht es eigentlich um Sport. Und hier treffen sich zwei Vereine, die immer schon eine Rivalität pflegen untereinander, was ja auch im gewissen Rahmen auch in Ordnung ist, dass es eine Rivalität gibt. Ja. Aber man sollte es nicht immer nur darauf thematisieren oder darauf sich werfen, dass es eben vor 2,5 Jahren diese Vorfälle gegeben hat. Und das heißt, man hat mittlerweile durch diese sozialen Medien hat man eben ganz viele Personen, die Videos und Fotos ins Netz stellen kann. Das verbreitet sich so schnell, das gab es halt vor 20 Jahren in der Form. Deswegen ist es halt jetzt viel präsenter, dass es hin und wieder mal sowas gibt.
Ja.
Also genau, und sonst nochmal, also was nehmen wir wahr, was lässt sich beobachten? Ich bin ja sehr lange quasi zum Fußball gegangen als Fan und habe dann irgendwann, also als ganz normaler Fan, und irgendwann habe ich entschieden, ich will das beruflich machen, und aus dieser kurzen Warte lässt sich schon jetzt auch wahrnehmen, finde ich einfach, was wie zentral eben Fans sind für den Fußballsport, also wie wichtig Fans sind. Und auch die DFL weiß das, und die DFL will auch, dass sie ihr Produkt weiter verkaufen kann mit Fans. Das heißt, ich finde, die Fans haben schon wirklich tragen sehr, sehr viel dazu bei und investieren sehr, sehr viel für diesen Sport. Und wir können froh sein, dass wir in Deutschland diese Situation so haben. Also mit dieser Fankultur. Wenn wir in andere Länder gucken, in Europa, macht es nicht so viel Spaß, Fußball zu gucken, in meiner Perspektive.
Dass wir eben keine dauerhaften Montagsspiele haben, das ist ja durchaus eine Errungenschaft, wo die Fans sind, die sich ja zu diesem Zweck zusammengeschlossen haben, unter anderem deswegen durchaus einen Erfolg für sich verbuchen können.
Ja.
Dass man eben schafft, bestimmte Entwicklungen vielleicht nicht aufzuhalten, aber zumindest zu bremsen und damit, solange wie es geht, eben noch den Sport ein bisschen zu haben, so wie er mal war oder so wie man ihn eigentlich mehr haben möchte.
Ja. Hat sich für euch, das ist vielleicht dann auch die Abschlussfrage, hat sich für euch in eurer Arbeit was geändert? Also Dinge, die ihr früher anders gesehen habt, wie ihr sie jetzt seht, weil ihr vielleicht ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen könnt oder unmittelbarer mit Themen in Berührung kommt?
ich auch wieder eine gute Frage. Also ich kann auch nur, also meine Perspektive war früher halt, dass man sich getroffen hat, dann hat man mal Bier getrunken oder mal nicht Bier getrunken und dann ist man quasi in seinen Blog gegangen, hat sich da hingestellt und hat den Verein angefeuert. Und jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Perspektive. Jetzt sehen wir natürlich auch Seiten, die vielleicht, die man als normaler Fan nicht sieht und die einen auch nicht so zusprechen. Also gerade das ganze Marketing dahinter, wie das Produkt verkauft werden muss, dass es funktioniert.
Ja.
Das hat schon mehr Spaß gemacht, das als naiver, normaler Fan halt mit so einem Bier im Kopf einfach so wahrzunehmen. Als jetzt das auch mal gespiegelt zu bekommen, wie wo überall Hebel in Bewegung gesetzt werden, um eben das ganze System noch weiterzubringen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, kann es da auch eine Bereicherung sein, einfach gerade was an so einem Spieltag halt alles passiert. Also wer überall irgendwie involviert ist, um das zu machen und auch gerade die Fans, was die Fans eben alles auf die Bühne stellen, das wird ja auch nicht von heute auf morgen kreiert in der Regel.
Ja.
Ja. Das ist schon unglaublich bereichernd, ja.
Bei dir, Andi?
Kann ich mich nur anschließen. Gut, habe ich ja auch eine ganz andere Perspektive schon auf die Sache gehabt. Ich sehe mich da in verschiedenen Positionen, die ich früher vertreten habe, auch bestätigt. Jetzt mit den Erfahrungen, die man jetzt aus der anderen Perspektive halt hat. Ob ich jetzt, ist halt auch schwer zu sagen, es sind jetzt 2,5 Jahre, in denen wir jetzt hier diesen Job machen, ob ich da jetzt rückblickend was anderes machen würde, schwer zu sagen, das ist wirklich eine kurze Zeitspanne. Es ist eine sehr große Aufgabe gewesen, so ein Fanprojekt von null auf neu aufzubauen. Das gibt es wahrscheinlich so in der Form in Deutschland nicht mehr, weil wenn man jetzt schaut, was es für Fanprojekte gibt, die sich heutzutage noch gründen, dann ist alles an Standorten, die mit Verlaub nicht zu vergleichen sind mit Stuttgart und mit unserer
Fanprojekte. Sowieso.
Die letzten Fanprojekte, die haben sich gegründet in Oldenburg.
Gut.
In Wehen. Auch einer unserer kommenden Gegner. Das kann man wirklich nicht vergleichen.
Ja,
das heißt, wir haben hier ganz andere Voraussetzungen für unsere Arbeit, als es an anderen Orten der Fall ist. Deswegen fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, rückblickend zu sagen, was haben wir jetzt richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht. Ich glaube, wie gesagt, wir sind auf einem relativ guten Weg, aus den Vorsichten, die wir haben, was Richtiges zustande zu bringen und für jeden Einzelnen oder für jede Gruppe, die sich uns was gemeinsam zu machen, eine Verbesserung zu erzielen. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und jeden nur einladen, uns eine Chance zu geben, auch uns kennenzulernen und auch unsere Angebote, sei es die Veranstaltung, wie auch immer, einfach auch wahrzunehmen.
Genau, also wir sind für jedes Feedback dankbar, also gerne einfach auf uns zukommen und sagen, was wir kacke gemacht haben und sagen, was wir vielleicht auch mal nicht so kacke gemacht haben. Wir sind bei Heimspielen in der Regel in der ersten Halbzeit im Mundloch von 37 zu finden.
Ab und zu vor dem Spiel auch noch an der Treppe.
Genau, ab und zu vor dem Spiel auch noch an der Treppe.
Auf Becherband.
Ja, ohne Bier allerdings.
Selbstverständlich.
Ja.
Und in der zweiten Halbzeit sind wir im Oberrang unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt keine guten Pfeile um uns rum, wenn man uns ansprechen kann, aber in der Regel kommt man schon ins Gespräch.
So wie wir jetzt tatsächlich mit einer sehr, sehr knapp 2 Stunden haben wir jetzt miteinander reden können. 2 sehr, sehr interessante Stunden, wo wir beide uns bei euch beiden ganz herzlich dafür bedanken wollen, dass wir die Chance hatten, mit euch zu sprechen, dass wir das hier in euren Räumlichkeiten haben konnten. Mögt ihr vielleicht noch zum Abschluss kurz den Leuten erzählen, wo man euch im Internet dann finden kann?
Und wo man euch auch physisch finden kann.
Das auch, ja.
Also physisch finden, fangen wir mal damit an. Also wir sind im Stadtzentrum in der Hauptstädter Straße 41. Wie gesagt, in der Regel sind wir von Dienstag bis Donnerstag mindestens mal zwischen 12 und 18 Uhr da. Wenn es Bedarf gibt, konkrete Anliegen, sind wir auch flexibel genug, das in späteren Abend auszudehnen. Oder auch an anderen Tagen, Montag, Freitag, wie auch immer, uns zusammenzuhocken. Im Internet unter www.vfb-fanprojekt.de zu erreichen. Haben dann demnächst auch eine komplett neu überarbeitete Homepage unter gütiger Mithilfe einer relativ bekannten ja, Twitter-affinen Person, Schiffgeld von der Ute, wo wir sehr dankbar sind, dass wir diese Unterstützung bekommen haben, um diese neue Homepage zu aufzubauen.
Daumen hoch für die Ute.
Danke, danke an dieser Stelle. Ja.
Ansonsten sind wir in allen gängigen sozialen Medien vertreten, immer unter VfB Fanprojekt. Findet man uns in der Regel, beziehungsweise wie ich euren Podcast kenne, werden wahrscheinlich auch darunter wahrscheinlich in irgendeiner Weise verlinkt werden.
Selbstverständlich.
Ja. In aller Ausführlichkeit, genau. Absolut.
Ansonsten können wir den Dank auch nur zurückspiegeln, dass wir quasi eure zweite Staffel mit dem Abend hier heute eröffnen durften.
Genau.
Und hoffen, dass den Weg, den ihr eingeschlagen habt, auch mal Themen, die über dieses 90 Minuten Fußball hinausgehen, die durchaus auch fanrelevant sind und auch kritische Themen anspricht, dass ihr denen weitergehen könnt und dass da viele Leute dieser Form der Berichterstattung auch folgen. Und
lebt am Ende von so großartigen Gesprächspartnern wie euch.
Genau. Ja, deswegen vielen Dank. Wir werden selbstverständlich alles verlinken. Es gibt jetzt mit dieser Staffel neu auch zu jeder Folge eine eigene Unterseite auf der Website. Da werden wir auch ein Foto von euch einbinden, dass man euch also auch erkennt, wenn ihr dann rund ums Stadion unterwegs seid und euch dann gerne ansprechen kann. Und ja, wir können eigentlich nur allen nochmal empfehlen, kommt zu den Veranstaltungen. Es ist immer interessant und spannend. Guter Austausch mit den Leuten, die da sind. Das lohnt sich definitiv.
Absolut.
Vielen Dank.
Danke
euch. Ja.
So, Ron, das war also unser Staffelstart, die erste Folge der zweiten Staffel. Wie hast du es denn gefunden?
Ich fand es, vielleicht wiederhole ich mich da auch, aber ich fand es wieder extrem interessant. Das Fanprojekt kennt man ja von Veranstaltungen. Wir haben ja selber da die Viererkette schon gemacht. Aber jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was denn tatsächlich so die Aufgabe ist, und auch den Bogen dann noch aufzuspannen, so ein bisschen dieses, ja, Fußball und Gesellschaft, fand ich extrem interessant.
Ja, absolut. Ich meine, wir haben die Folge ja kurz vor dem Bielefeld-Spiel aufgenommen. Allein da nochmal einen Einblick in die Geschichte zu bekommen und in die Geschehnisse zu bekommen, ja, war äußerst interessant. Aber auch abgesehen davon, weiß nicht, vielleicht wiederholen wir uns da wirklich tatsächlich mit jeder Folge mehr und mehr, aber Andreas und Jörg waren ja auch Spitzengäste.
Absolut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Bisschen, wenn man genau hinhört, man hört es ab und zu an den Tisch rampruppeln. Ja, ein paar Nebengeräusche ließen sich leider nicht vermeiden jetzt bei der Aufnahme. Das wollen wir natürlich besser machen das nächste Mal.
Ich meine, es ist irgendwie haben wir immer sehr, sehr nette Nebengeräusche. Einmal atmet jemand zu laut.
Genau.
Einmal ist es der Tisch. Wir finden so langsam vielleicht unsere Mischung, wo wir eine Folge haben, bei der wir rundum zufrieden sind mit der Audioqualität. Und wir versuchen uns kontinuierlich zu verbessern.
Richtig, ja. Bis man das perfekte Setup mal gefunden hat, muss man einfach auch ein paar Erfahrungen machen.
Ja. Und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt, was oder wen wir als nächstes zu Gast haben werden.
Ich weiß es.
Und wir hören uns dann wieder, wenn es dann weitergeht mit der zweiten Folge. Bedanken uns auf diesem Wege nochmal bei Andreas und Jörg für das sehr, sehr interessante Gespräch und für den Einblick, den sie uns geben konnten. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.
Genau. Bis dahin, alles Gute.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.